willkommen. Hier ist die 84. Ausgabe des Podcasts. Mein Name wird gleich von einer anderen Person gesagt. Und hier ist Quink.
Hallo, das ist Demon. Ich weiß nicht, warum er seinen Namen nicht gesagt hat. Er hätte es genauso gut selbst machen können.
Nein.
Hi.
Ich will auch mal, dass jemand meinen Namen sagt. Das ist wichtig für mich.
Okay, Demon.
Ja, danke.
Dann sage ich deinen Namen, Demon.
Ja. Ich habe, wie wirst du eigentlich, wenn du bei Starbucks bist, denkst du dir dann einen Namen aus oder wie machst du das?
Ich gehe nicht zu Starbucks. Ich trinke keinen Kaffee.
Ach so, ja, fair, okay. Ja, weil ich habe nämlich jetzt heute ein Dings bekommen, so ein Becher, da steht Dean drauf. Ja, ich heiße jetzt Dean.
Dean.
Ja, also. Dean. Genau. Ja, oder Dean A4. Genau.
Okay. Deren Schreibweise.
Ja. Ihr fragt euch, warum so viel Zeit seit der letzten, es ist gar nicht viel Zeit seit der letzten Folge vergangen, weil ich ja die ganze Zeit eh nichts veröffentliche. Deswegen, wenn ich mal wieder was veröffentliche, dann wird das wahrscheinlich alles eh wieder so in einem Rutsch kommen. Aber
zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, gibt es noch eine Folge von letztem Jahr, die du nicht veröffentlicht
das
hast.
Das ist richtig. Und unseren tollen Jahresrückblick von letztem Jahr. Ich finde,
wir nehmen im Juni auf.
Wir nehmen im Juni auf. Ich finde, wir sollten diesen Jahresrückblick nehmen und ihn zu Weihnachten veröffentlichen. oder so. Egal. Nein, nein. Ich mache das bestimmt bald. Ganz wirklich. Viel wichtiger ist aber, dass wir uns zusammensetzen, hier und heute, und über Dinge sprechen, die nämlich, Quink, hilf mir mal, weswegen, was für Dinge?
Über Diskurse.
Ah, genau, ja, kannst du es mal irgendwie noch besser, schöner
zusammenfassen? Ja, tut mir leid, ist so lange her, ne?
Ja.
Vergisst man sowas.
Ja,
ja, also der Podcast über Diskurse. Wir reden nämlich über Diskurse, die stattgefunden haben oder noch im Stattfinden sind. Gucken uns an, was ist denn da bisher passiert? Was ist da bisher passiert? Was wurde da gesagt? Warum wurde das gesagt? Wer hat damit was bezweckt? Und war das überhaupt sinnstiftend und zielführend? Oder hat da jemand den Diskurs genommen, ist damit in eine ganz seltsame Ecke gelaufen und müssen wir den Diskurs eigentlich reclaimen? Darüber reden wir, weil wir so etwas können und wissen, denn dafür sind wir Demon und Quink.
Das ist richtig. Also besser hättest du es nicht zusammenfassen können. Was bedeutet, dass jede weitere Zusammenfassung, die du machst, jetzt immer schlechter ist als diese hier.
Ja, dann klippen wir jetzt einfach immer diese raus und spielen die ab jetzt immer.
Ach, pff, das ist viel zu viel Arbeit. Ich möchte dir lieber beim Scheitern zusehen.
Klugscheitern war auch mal ein schönes Podcast-Format.
Klugscheitern, richtig, ja. Gut. Und heute haben wir, wie so oft, ein Thema. Und dieses Thema wird euch präsentiert von Quink, aber vorgestellt von mir. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Und zwar geht es nämlich darum, Proteste zu kriminalisieren, um die Kriminalisierung von Protesten, Protestaktionen und Ähnlichem. Und naja, gut, also wie gesagt, das Thema kommt von Quink, aber ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, dass es halt eben entsprechend da vor allem bei euch in Deutschland gerade ganz viele Proteste gibt, Protestaktionen gibt von der letzten Generation zum Beispiel. Sicherlich auch noch anderen Gruppierungen. Und diese Protestaktionen haben dazu geführt, dass Gruppierungen, die so Dinge machen, wie sich irgendwie auf einer Straße festkleben, aufgrund des Tatbestandes der Nötigung zu einer kriminellen Vereinigung erklärt wurden. Zumindest in einigen Bundesländern. Ich glaube, es war eigentlich nur Bayern, wenn man es ganz genau nimmt. Aber so
tatsächlich noch anders.
Ja.
Aber wollen wir das jetzt? Später.
Das können wir ja gleich da machen. Aber jedenfalls, ich will einfach nur so ein bisschen einen Überblick geben und also, ne, es geht im Wesentlichen so ein bisschen darum. Und natürlich wollen wir jetzt aber nicht einfach uns auch wie alle anderen Menschen einfach nur auf diesem einen Thema jetzt festbeißen und jetzt mal zum 16. Mal analysieren, ob das denn jetzt rechtlich eigentlich theoretisch gesehen vielleicht möglich ist und dann hinterher zu dem Schluss kommen, ja, das müssen dann die Gerichte entscheiden wahrscheinlich. Sondern wir möchten natürlich den Blick auch ein bisschen weiten, werden sicherlich auch generell mal über Protest sprechen und all solche Dinge. Genau, aber vielleicht kannst du jetzt mal sagen, Quink, was dich eigentlich an dem Gesamtthema überhaupt interessiert, sodass du heute mit mir darüber reden magst.
Ja, ich kann es ja direkt zum Anfang mal offenlegen. Ich bin kein Mitglied der letzten Generation, aber ich bin Unterstützer der letzten Generation. Und damit meine ich, dass ich in der Vergangenheit und auch nicht in der weiten Vergangenheit, sondern in der jüngeren Vergangenheit für diese Organisation Geld gespendet habe. Das habe ich natürlich bewusst gemacht. Ich habe nicht irgendwie im Sofa irgendwie mal irgendwo einen Euro aus Versehen hinüberwiesen, sondern
passiert
ich habe...
mir dauernd. Land der Schweizen, Banken meine ich.
Ja, Käse und Banken. Beides hat erstaunliche Löcher. Ja, also die letzte Generation, als die Anfang letzten Jahres, 2022, Anfang 2022 anfingen, ihre Proteste durchzuführen. Wir haben es auch im Jahresrückblick besprochen. Da war ich erst ein bisschen hin und her gerissen, weil, ach, die treffen eigentlich die Falschen, die armen Leute, die dann nicht zur Arbeit kommen rechtzeitig. Und da habe ich mich aber mit der Zeit sehr von weg entwickelt zu total so, ja, sie müssen ja stören. Sie müssen, richtiger Protest muss Disruption sein. Und das ist genau das, was sie machen. Und war dann sehr verstört davon, mit welcher Heftigkeit die wirklich in eine kriminelle Ecke geschoben werden. Was so weit ging, dass wir dann halt diesen einen Dienstag hatten. Der war für mich Schläge links, rechts, Magengrube und dann nochmal auf den Kopf. Hm. Wo halt diese Durchsuchungen bundesweit bei der letzten Generation stattfanden. Wo die Website der letzten Generation von der bayerischen Justiz beschlagnahmt wurde und auf der Website dann nur noch ein Text zu lesen war, dies ist eine kriminelle Vereinigung, wer ihr Geld überweist, begeht eine Straftat. Lustigerweise habe ich das gesehen, so ein paar 20 oder 30 Minuten, nachdem ich nochmal Geld überwiesen hatte, eben aufgrund der Vorgänge an dem Tag. Am selben Tag ist halt Sucharit Bhakti des Vorwurfs der Volksverhetzung freigesprochen worden. Hat die CDU irgendeinen komischen Vorschlag in die Presse gebracht, dass man Patriotismusprogramm auflegen sollte. Was wir über Patriotismus denken, könnt ihr in der entsprechenden Folge nochmal nachhören. Und am Abend ist Tina Turner gestorben und Ron DeSantis hat seine Kandidatur zum Präsidenten erklärt. Also es war ein ziemlicher Scheißang. Ja. Ich war echt 3 Tage lang durchgehend deprimiert. Und ja, jetzt möchtest du mir sagen, warum es kein Scheißtag war.
Ja, nee, ich muss das schon richtig stellen. Also Ron DeSantis wollte seine Kandidatur erklären, aber er hat sich leider Elon Musk als Partner ausgesucht, weswegen sie irgendwie 2 oder 3 Stunden nicht online gehen konnten.
Genau, aber weil Elon Musk jetzt sein Partner ist und er das alles über Twitter gemacht hat, bin ich jetzt auch nicht mehr auf Twitter.
Ach, ehrlich? Okay. Na, schau.
Also ich habe meinen Account nicht gelöscht. Ich liebäugel auch damit, ihn irgendwann vielleicht doch mal wieder zu aktivieren, aber ich bin jetzt nicht mehr aktiv. Ich schreibe da nichts mehr. Ja. Ich like alle paar Wochen mal was, damit mein Account nicht deaktiviert wird, aber das war's.
Ja, ich mache ja nicht einmal das, aber das ist egal. Ich wurde bis jetzt noch nicht deaktiviert. Egal, ich wollte einfach nur sagen, also Ron DeSantis, da müssen wir sicherlich auch demnächst mal drüber reden, über US-Wahlen, aber das ist jetzt hier nicht der Podcast. Was soll ich sagen? Fangen wir zunächst einmal damit an, dass ich das auch für enorm problematisch gehalten habe. Vielleicht aber aus einem anderen Grund als du. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also was
genau hast du für problematisch gehalten? Die Proteste oder die Aktion gegen die letzte Generation?
Genau, die Aktion gegen die letzte Generation habe ich für enorm problematisch gehalten. Und zwar in erster Linie tatsächlich gar nicht so sehr wegen der Vehemenz. Das hat mich jetzt weniger erschüttert, weil, also, wie soll ich das erklären? In dem Kontext, in dem die das gemacht haben, war das ja erstmal total gerechtfertigt, ne? Für eine kriminelle Organisation. Da erwarte ich Härte und so weiter. Allerdings, und das ist eigentlich das, was ich daran so bemerkenswert finde, ist das ja alles ausgedacht. Also es gibt, das ist ja gar keine kriminelle Organisation. So, also du kannst das ja nicht beschließen als Staatsanwaltschaft, was eine kriminelle Organisation ist. Du kannst natürlich irgendwie versuchen, vor einem Gericht bewilligt zu kriegen, dass man aufgrund von Gefahr im Verzug bestimmte und so weiter, all diese Sachen, das kannst du alles machen. Aber du kannst ja nicht einfach hingehen und einfach sagen, ja, das ist jetzt übrigens eine kriminelle Organisation. Punkt. Wir genau. stufen deshalb das jetzt mal so ein.
Deshalb übrigens dieser Website, dieser Hinweis auf der Website der letzten Generation auch im Laufe des Tages nochmal abgeändert wurde, nachdem Mitglieder der letzten Generation sich sehr scharf beschwert haben, mehrfach darauf hingewiesen wurde, diese Einstufung darf die Staatsanwaltschaft nicht machen, genau wie du es gerade gesagt hast. Das genau. hat die Staatsanwaltschaft Bayern dann auch irgendwann, beziehungsweise Staatsanwaltschaft München.
Genau, auch aber das halte ich für wirklich problematisch. Dass eine Staatsanwaltschaft, ein Organ des Staates, der literally dafür, der für das Gegenteil verantwortlich ist, wirklich. Also die Staatsanwaltschaft ist dafür da, den Staat zu schützen, ja, vor allem Möglichen, vor Schaden, die dem Staat zugefügt wird. Und dass die also hingehen und überhaupt, jetzt wirklich völlig egal, was der Kurs ist, völlig egal, was der Kurs ist, einfach hingehen und selbst dem Staat schaden, das finde ich so unterskandalisiert. Also da fehlen mir wirklich, wirklich, wirklich die Worte. Wir leben, vergesst das bitte nicht, in einer Zeit, nicht nach 9-11, also auch, aber nach einer Zeit, in einer Zeit nach dem 6. Januar, wo in den USA fast die Präsidentschaft, die legitime Präsidentschaft eines demokratisch gewählten Präsidenten von einem Mob verhindert wurde. Weil
Nick.
Was?
Im Podcast hört man nicht, wie ich nicke, deswegen sage ich Nick.
Ach so, ja, so. Ich dachte jetzt gerade, irgendein Nick hätte damit was zu tun.
Da gab es bestimmt einen Nick.
Jedenfalls so. Und das ist einfach der Kontext. Und dieser Kontext, der ist weltweit. Amerika, egal was irgendwelche Historiker heute schon unken, dass Amerika bald und so weiter. Ey, Amerika ist heute, stand jetzt immer noch und wird es zumindest in der ganz kurzfristigen, wahrscheinlich auch mittelfristigen Zeit noch bleiben, einfach immer noch das militärisch und auch wirtschaftlich stärkste Land der Welt. Und sie tun alles dafür, es zu bleiben, auch mit fiesen Dirty Tricks arbeiten und so weiter. Aber der Punkt, den ich machen will hier ist, das bedeutet was? Und das muss ein Weckruf für alle Demokratien, mindestens für alle Demokratien auf der Welt sein. Eigentlich für alle Staatengebilde, aber vor allem mal für alle Demokratien, dass wir hier gerade dass es ein Systemkampf ist. Und dieser Systemkampf hat verdammt nochmal von der Staatsanwaltschaft auf der richtigen Seite geführt zu werden. Das erwarte ich. Das ist mein absolut mindester Anspruch. Da gibt es nicht eine Sekunde, was darüber zu diskutieren. Deswegen ist mir völlig egal. Das könnten Neonazis sein. Ja, so. Und ich würde das Gleiche sagen. Wirklich. Und zwar einfach, weil geht halt nicht. Ja, so, du kannst nicht rumrennen und einfach Behauptungen als Staatsanwaltschaft irgendwo am besten auf eine Website dann schreiben und ein Drohszenario aufbauen. Ja, ist eine illegale Handlung, den Geld zu überweisen. Sag mal, spinnt ihr? Ja,
Straftat.
Wir leben in einer Welt, wo keine Ahnung, BMG und Sony Music Company irgendwas, keine Ahnung was, rund um die Welt reisen können, weil jemand einen illegalen Download auf irgendeine Peer-to-Peer-Plattform gestellt hat oder sowas und dann Leute auf Millionenhöhe verklagen können, weil ihnen ja Gewinne entgangen sind. Was kann eigentlich die letzte Generation jetzt machen mit der Staatsanwaltschaft bei den ganzen Spenden, die denen entgangen sind? Dürfen die das schätzen? Wie viele Spenden, die da eigentlich noch gekommen wären, hätte die Staatsanwaltschaft, müssen die das jetzt bezahlen? Wie läuft das eigentlich?
Also eine Klage ist eingereicht.
Ja.
Was da letzten Endes der Streitwert sein wird, weiß ich nicht.
Ja, ein Witz, weil es Deutschland ist. Also, aber der Punkt ist, das ist so. Und gut, das wollte ich jetzt erstmal nur festmachen. Ja, ich wollte jetzt erstmal nur festmachen, dass erstmal dieser Punkt absolut unstrittig ist. Wenn die Staatsanwaltschaft mit schmutzigen Mitteln arbeitet, dann ist das an sich die News und das ist das Schlimme. Und für den Fall, dass ihr total absolut null mit den sympathisiert, mit der letzten Generation, oder dass ihr auch findet, aber da muss man was Schlaueres machen können. So. Erstmal ist fair. Ihr müsst euch das auch nicht weiter anhören. Aber dieser Punkt, den müsst ihr mitnehmen, wirklich. Den müsst ihr für euch mitnehmen, weil das ist das Zentrum, was ohne das Rechtsstaat keinen Sinn mehr macht. Können wir es lassen. Ja?
Ich möchte auch heute ganz bewusst nicht allein über die letzte Generation reden, was da passiert ist. Das war das, was für mich das Thema aufgecrackt hat,
ja.
Die Nuss eröffnet hat. Aber da ist mir auch aufgefallen, okay, wir müssen eigentlich über Protest und dessen den Diskurs darum und Kriminalisierung von Protest im weiteren Sinne reden. Deswegen habe ich auch gerade so deutlich genickt, als du vom 6. Januar gesprochen hast. Wir müssen darüber reden, warum ist das etwas anderes als das, was die letzte Generation macht? Warum ist das anders zu bewerten? Ich nehme eigentlich schon allein, indem ich sage, dass es anders zu bewerten, natürlich ein Ergebnis vorweg. Aber ich denke, ihr werdet mir dazu stimmen, dass das unterschiedliche Qualitäten hatte. Und wir müssen auch über die Corona-Proteste von den sogenannten Querdenkenden müssen wir in dem Zusammenhang sprechen, weil die wurden halt auch in eine gewisse Ecke geschoben. Dann ist die Frage, okay, was war darin gerechtfertigt und was nicht? In welche Ecke sind sie geschoben worden und in welche Ecke sind sie eben nicht geschoben worden? Weil das gehört alles zu dem Thema dazu. Und dahinter steht ja dieses ganz, ganz große Thema, wie geht der Staat heutzutage mit Dissens um und wie wird darüber diskutiert? Wie steht das BürgerInnen dahinter?
Ja.
Und das ist, weshalb wir heute überhaupt darüber reden. Wie die ihm gerade schon sagt, ihr dürft absolut anderer Meinung sein als ich. Ihr dürft mich dafür hassen, dass ich diese Organisation unterstütze. Ich unterstütze sie und ich erkläre auch gerne, warum. Weil das, wofür die letzte Generation letzten Endes eintritt, was sie auch selbst immer wieder betonen, ist, sie treten dafür ein, dass die Bundesregierung sich fucking nochmal an einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes hält, der besagt, sie müssen die Umwelt schützen, schon retten, und zwar auch für nachfolgende Generationen. Und das passiert derzeit absolut nicht. Es passiert das Gegenteil. Das vor allem vorangetrieben von einer Partei in dieser Koalition, aber darüber jetzt zu diskutieren, ist, glaube ich, müßig.
Ja.
Und was also die letzte Generation letzten Endes macht, ist ein Protest gegen die amtierende Bundesregierung. Und diese amtierende Bundesregierung hat in einer demokratischen Tradition, in der dieses Land eigentlich steht, in der wir aus gutem Grund stehen, weil wir haben Erfahrungen mit anderen Traditionen gemacht, haben in dieser Tradition mit diesem Protest umzugehen und ihn nicht niederzumetzeln. Also niedermetzeln ist jetzt sehr, sehr hochgegriffen, aber sie haben nicht draufzuhauen. Sie haben nicht dafür zu sorgen, dass dieser Protest verstummt. Man muss natürlich das einmal in Kontext setzen. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, die Staatsanwaltschaft München war das, die da was aufgestellt hat. Die ganze bundesweite Aktion gegen letzte Generation ging aus vom LKA Bayern. Und wen wundert's, in Bayern wird im Herbst dieses Jahres gewählt. Und der Landesvater, ein gewisser Herr Söder, der macht im Wahlkampf sehr stark Stimmung gegen alles, was woke, er bellt das immer so, wenn er davon redet, woke, was woke ist und was irgendwie zu sehr für eine gewisse Modernität ist, für ein gewisses modernes Leben, wo halt man Umweltschutz auch als einen wichtigen Wert mit einräumt. Was ganz seltsam ist, weil im Bundestagswahlkampf, als er sich noch so ein bisschen als möglicher Kanzlerkandidat geriert hat, da gibt es Bilder von ihm, wie er Bäume umarmt. An dieser Stelle wird das in auditiv eingeblendet. Ihr könnt es nur nicht sehen.
Hast du?
Ja.
Du hast gerade gesagt, dass die Staatsanwaltschaft und in gewisser Weise jetzt ja nicht nur die in Bayern, sondern eben halt diese konzertierte Aktion, lustig, ne? Haben wir irgendwie vor einem halben Jahr noch drüber geredet, dass wir das ganz gut finden, haben aber was ganz anderes gemeint. Jedenfalls, glaubst du, dass der Staat, also wenn du sagst, der Staat hat das nicht zu bekämpfen, wie auch immer. Wen betrifft das? Betrifft das Staatsorgane wie Ämter oder betrifft das die Politik?
Wo ziehst du da die Grenze?
Ich würde sagen, betrifft das die Exekutive oder betrifft das die Legislative in der Ansicht nach?
An der Stelle auch wieder schwierig, weil, wie wir wissen, gehört die Bundesregierung offiziell zur Exekutive.
Das meine ich ja, das meine ich. Nein, deswegen, ich habe das ganz bewusst so gewählt. Also ich frage, weil, also ich meine, wir gestehen es Olaf Scholz, Angela Merkel vor ihm etc. ja auch zu, zwei Hüte aufzuhaben, während des Wahlkampfs zum Beispiel. Ja, also da haben wir auch gesagt, also natürlich ist das wichtig, dass man das wirtschaftlich trennt, dass dann nicht irgendwie Merkel mit Parteigeldern etc. pp., da gab es dann ja auch mal so. Aber also ich will einfach nur sagen, wir gestehen das denen ja durchaus zu, dann zwei Hüte aufzuhaben, sowohl regierend als auch wahlkämpfend. So. Und als Wahlkämpferin bist du, glaube ich, immer Legislative, weil wenn wir sagen, du darfst aber nicht aus der Regierung heraus Wahlkampf machen, also sprich keine Regierungsmittel für deinen Wahlkampf zum Beispiel verwenden und so weiter, dann musst du ja irgendwie eine geistige Trennung zwischen beidem machen. Ja? Also zwischen dem, was du sagst, weil du gerne wiedergewählt werden willst und zwischen dem, was du sagst, weil du Bundeskanzlerin bist. Und meine Frage also immer noch, was glaubst du? Soll das die Exekutive nicht machen oder die Legislative nicht?
Also die Legislative sollte sowieso sich drauf stützen, was die Judikative macht. Und ich bin da auch wirklich der Meinung, die Exekutive sollte sich dann ihren Abstufungen entsprechend verhalten. Das heißt, es ist jetzt erstmal festzustellen, es besteht Anfangsverdacht gegen die letzte Generation, dass die eine kriminelle Vereinigung sind, dass das, was sie tun, nicht durch das Mittel des legitimen Protests quasi gedeckt ist, dass die sagen können, hier, das ist ein demokratischer Protest, den wir hier machen, der ist zuzulassen, sondern dass das Straftaten sind. Dieser Vorwurf steht jetzt erstmal im Raum und der wird von unterschiedlichen Gerichten derzeit unterschiedlich beantwortet. Das heißt, da muss erstmal eine wirklich hohe Instanz zu einem einheitlichen Ding kommen. Und dann, denke ich, kann da auch die entsprechenden Leute in der Bundesregierung über ihr Amt etwas dazu sagen. Eine private Meinung steht ihnen natürlich jederzeit zu.
Ja gut, aber das ist ja Quatsch. Also, und zwar auf mehreren Ebenen. Also erstens, eine private Meinung steht ihnen natürlich zu, aber also das halte ich für sehr gefährlich. Weil immer, wenn Olaf Scholz spricht, auch der Bundeskanzler spricht. Ja, und da kannst du, also das ist ja sehr, sehr schwer zu trennen. Natürlich kannst du sagen, ich sag das jetzt mal nicht als Bundeskanzler, aber die letzte Generation ist ganz schön kacke. Kannst du machen, aber dann sagst du es eigentlich auch als Bundeskanzler. Ja, also.
Was er übrigens in anderer Wortwahl sagt.
Ich weiß, aber ich will einfach nur sagen, das ist nicht gut. Ja, so. Also natürlich darf er eine Meinung haben, aber. Huiuiui, ja, ist halt schwierig, das öffentlich zu kommunizieren. Das ist eine. Aber das Zweite, das ist doch viel wichtiger. Weil guck mal, die Judikative, um das mal ein bisschen zu erklären, das sind ja die Gerichte. So, das sind Leute, die machen anhand dessen, was eben die Legislative, also die Parlamente, was die beschließen, die Gesetze, die die erlassen, anhand dieser Gesetze, die nehmen die, interpretieren die im Sinne des Rechtsstaates und im Sinne einer kohärenten Rechtsprechung und versuchen anhand dessen also eben Recht zu sprechen und das dann eben, also das Ergebnis dann der Exekutive zu übergeben, die dann tut, was beschlossen wird. Zum Beispiel, ganz platt gesagt, Leute wegsperren, ja, oder festnehmen oder ihnen eine Geldstrafe geben oder, so. Und das ist im Wesentlichen jetzt erstmal worum es da geht. So, und ich glaube, wer, wenn nicht die Legislative, darf jederzeit, also wirklich jederzeit natürlich sagen, nö, wir finden das keine gute Protestform und wir streiten da jetzt auch richtig doll drum. Und weil wir das finden, bringen wir jetzt Gesetze nach vorne, die das strafbar machen. Erstmal.
Also nein, nein, nein. Die Legislative darf auch aus Gründen keine Gesetze machen, die jetzt sich direkt auf unliebsame Dinge beziehen, weil sonst könnte die Legislative ja jederzeit einfach irgendetwas kriminalisieren, was ihnen gerade nicht in den Kram passt.
Ja, also, wie soll ich es erklären? Nee, wieso? Also dürfen, tun die das? Wir reden jetzt hier mal nicht davon, dass das unfein ist, sondern ich rede jetzt erstmal nur davon, dass das möglich ist. Dass du dann entsprechende Kontrollen hast, dass du ein Medienecho hast, dass du und so weiter. Mir geht es jetzt aber erstmal nur.
Wir haben ein Grundgesetz.
Ja, genau. Ja, absolut. Also, ja, natürlich. Das, deswegen sage ich ja, dass du eine kohärente Rechtsprechung hast. Dass es Gesetze gibt, die das dann schlagen, etc., das ist alles fair. Aber erstmal. Ganz prinzipiell, du bist Abgeordneter im Bundestag, du jetzt Quink, ja, persönlich. Und du findest, was auch immer es ist, dann ist es von mir aus nicht die letzte Generation, du findest irgendetwas echt nicht gut. Dann finde ich, darfst du erstmal sagen, ich finde das nicht gut und ich glaube auch nicht, dass das im Einklang mit eben diesen Gesetzen ist. Und deswegen will ich jetzt, dass das aber auch festgestellt wird, indem wir da auch dann sagen, keine Ahnung, wir müssen jetzt Nötigung verschärfen. Ja, das ist jetzt Nötigung, dann verschärfen wir das jetzt.
Meinst du, wir verschärfen jetzt einen Paragraphen zur Nötigung?
Zum Beispiel, ja. Ne? So, und du kannst dich auch hinstellen und sagen, und das machen wir übrigens, weil wir gerade sehen, wie Nötigung als Waffe missbraucht wird. Ja, so, es wird als Waffe missbraucht, um die deutsche Wirtschaft zu lähmen. Ja, so. Das darfst du alles sagen, finde ich. Und zwar nicht nur als Meinung, sondern auch in deiner Funktion. Weil du als Teilvertreter des Volkes und wenn du der Auffassung bist, dass die Leute, die du vertrittst, damit sich gut vertreten fühlen, finde ich, dann darfst du das auch erstmal tun. So, ich hoffe sehr, ja, dass es dann viele Leute gibt, die dir bitte widersprechen, wenn du das machst. So, weil ich persönlich fühle mich von dir dann nicht gerade vertreten, ja, aber wir müssen jetzt erstmal feststellen, dass es sicherlich Leute gibt, die sich mit solchen Positionen von dir vertreten fühlen würden. So, und deswegen, das ist mir einfach jetzt nur wichtig, das mal festzustellen, ich finde, das müssen wir diesen Leuten dann aber auch zugestehen in diesem Rahmen, ne, so, du kannst natürlich jetzt da nicht hingehen und, weiß ich nicht, einfach als Regierung am besten eine Anweisung, also Justizministerin, du kannst ja nicht einfach zu deinen Richtern gehen und irgendwie, oder von mir aus eben auch zu wem auch immer, ja, so, oder keine Ahnung, als Innenministerin, kannst du halt eben nicht zu deinen Polizisten gehen und so und sagen, ja, wisst ihr was, sobald ihr Leute seht, die so und so aussehen, nehmt die mal fest und macht da mal mehr Ausweiskontrollen. So, das geht nicht, ja, das ist nicht nur Babfui, sondern das ist auch wirklich gegen das Grundgesetz. Aber im Rahmen von, wie gesagt, einem gesetzgebenden Prozess starke Positionen vertreten, unabhängig davon, ob mir die gefallen oder nicht, finde ich, muss möglich sein.
Läufst du halt Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht das, was du da beschließt, hinterher wieder kassiert?
Nicht nur das. Du läufst vor allem in Gefahr, dass Leute, die dich vorher cool fanden, dich dann nicht mehr cool finden, nicht mehr wählen. Das ist nämlich der Punkt. Das ist auch der Grund, weswegen ich denen das zugestehe, weißt du? Ich gestehe ihnen das nicht so aus dem Idealismus heraus oder weil ich das so eine tolle Position finde, sondern weil ich gerne will, dass die dann aber auch dafür bestraft werden können. Also natürlich nicht bestraft im Sinne von, dann kommt die Polizei und sperrt die auch weg, sondern bestraft vom Wähler, von der Wählerin an der Wahlurne, weil die einfach sagen, Alter, was war das denn bitte schön für eine Position? Nee, also sorry, aber wenn du sowas mit meiner Stimme machst, nee. Dann gehe ich jetzt aber woanders hin. Und das will ich. Ja, also ich will, dass Leute so sehr, wie sie das im Rahmen ihrer Parteizwänge und so weiter für vertretbar halten, will ich, dass die sowas bitte tun, damit ich die auch einschätzen kann. Damit ich weiß, damit das nicht so ein Überraschungspaket ist. Was brauche ich denn eine SPD, die mir die ganze Zeit nach dem Mund redet und mir sagt, ja, nee, stimmt, also das ist aber auch irgendwie wichtig, ja, und das ist auch irgendwie wichtig und das auch, und die dann komplett anders abstimmt, weil Realität ist übrigens das da. Also Realität ist das da, was scheiße ist, aber sagen tun wir das, was irgendwie gut ankommt. Ja, das brauche ich nicht. Ja, das so, dann habe ich lieber Leute, die ganz unmögliche, schreckliche Sachen sagen, wo ich dann aber mich auch entscheiden kann, will ich schreckliche Sachen oder will ich lieber bitte was anderes? Und dann nehme ich nämlich lieber das andere.
Nancy Fasers Zitat zu den Durchsuchungen bei letzter Generation war übrigens, damit zeigen wir, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt.
Mhm. Ja, super, Nancy.
Genau, also sie schiebt das direkt auch schon mal ins, überspitzt formuliert, ins Kriminelle.
Ja, top.
Ja, wenn ich jetzt das nehme, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, ich tue dir da Unrecht, aber es klingt erstmal so, als würdest du wollen, dass diese Proteste durchaus auch einfach mal kriminalisiert werden und verhindert werden können, damit du dir daran eine Meinung bilden kannst.
Nee, was ich möchte, ist, dass ein offener Diskurs darüber geführt wird. Ich will, dass wir diese... Alle Leute sagen immer, dass das Grundgesetz nicht for granted ist, dass das nicht garantiert ist, dass es nicht... Also aus dem Himmel fällt und der liebe Gott hat das Grundgesetz gemacht und wenn jemand was dagegen hat, hat er Pech gehabt, weil der liebe Gott der beschützt ist. So, ja, und das stimmt ja
auch. Wäre ja noch schlimmer, dann wäre ja Konrad Adenauer ein Teil vom lieben Gott.
Richtig. So, das stimmt halt, ne? Also das ist eben nicht, wie das Grundgesetz funktioniert. Das Grundgesetz ist änderbar, wurde in der Vergangenheit sehr oft geändert und wir haben das ja auch begleitet, stellenweise. Und das Grundgesetz ist ein lebendes Dokument im Wesentlichen. Und obwohl es natürlich Grundpfeiler des Zusammenlebens in Deutschland definiert, ist es nicht unumstößlich, sondern da können auch Dinge drinstehen, die mit der Zeit von der Gesellschaft anders gesehen werden und dann müssen wir die halt ändern. So. Und ich will, dass darüber diskutiert wird. Mit allen Interessensgruppen, die für das eine oder das andere sind. Und mit einem offenen Ergebnis, weil ich nämlich nicht davon überzeugt bin, dass man mit Knüppel und Polizei und sonst was durchsetzen muss, dass man jetzt verdammt noch mal protestieren darf, du Arsch, sondern weil ich das für eine logische Konsequenz des Zusammenlebens miteinander halte, die jeder Person in diesem Diskurs klar wird, sobald man die verschiedenen Aspekte dessen aufzeigt. Weißt du? So, und was ich aber sehe, ist, dass solche Dinge natürlich ganz viel Potenzial haben, dass du da was Falsches sagst, dass eine Gruppe von Leuten das, was du gesagt hast, instrumentalisiert gegen dich und dass deswegen versucht wird, gar keine Diskussion mehr zu führen. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass die Exekutive losrennt, eine Website zumacht und da drauf schreibt, dass das eine kriminelle Organisation ist und dass du dich strafbar machst, wenn du denen Geld spendest. Warum können die das? Ganz einfach, weil du nichts dagegen machen kannst. Also du ganz quink jetzt, selbst wenn du in Bayern leben wirst, was willst du machen? Staatsanwalt abwählen? Wir leben ja nicht in den USA. Ja, Staatsanwalt, müsst jetzt raten, aber ich würde mal schätzen, dass es ein Beamter ist. Oder eine Beamte, je nachdem. Aber ich will jedenfalls sagen, die sind nicht so einfach kündbar. Kann ja sein, dass er danach dann nicht mehr Staatsanwalt ist, sondern versetzt wird und irgendwo anders was macht. Aber egal. Der Punkt ist, die Exekutive ist darauf ausgelegt, dass du mit der nicht mehr diskutierst. So, du gehst halt nicht zu einem Polizisten, weiß ich nicht, und der setzt irgendetwas durch, was ihm oder ihr gesagt wird. Und dann diskutierst du erstmal darüber, ob jetzt das Gesetz cool ist oder nicht. Das musst du halt eben hinterher im Nachgang machen. Polizisten und Polizistinnen sind nicht dafür da, um über Gesetze zu diskutieren, sondern um bestimmte Sachen durchzusetzen. Das ist, was Exekutive macht. Und Staatsanwaltschaften auch. So, und wenn du den Diskurs nicht machst, sondern stattdessen eine Staatsanwaltschaft von alleine lässt und der hintenrum irgendwie sagst, macht mal XY oder ich schreibe das mal nirgendwo auf, aber wir wissen ja beide Zwinki-Zwonki, das schadet nicht nur einem Diskurs, sondern das schadet allen Menschen. Und deswegen sage ich, dass es wichtig ist, dass wir aber auch einen Raum schaffen, in dem gestritten wird. Und natürlich ist das Parlament. Wo denn sonst? Nicht, also
in der Öffentlichkeit. in der Öffentlichkeit, das
Aber
Volk
was sind denn
muss ja auch.
Parlamente?
Parlamente werden regelmäßig gewählt. Zwischen diesen Wahlen muss ein öffentlicher Diskurs stattfinden. Ohne diesen öffentlichen Diskurs können wir überhaupt nicht zu dem Willen kommen, den wir dann in unseren Wahlen ausdrücken.
Klar, klar. Ja, definitiv. Ich sage ja auch nicht, dass es, aber das würde ja bedeuten, dass es, dass öffentlicher Diskurs aufhört, wenn eine Wahl ist und dann ist erstmal danach gar nichts mehr und dann kommt wieder eine Wahl, kurz vorher kommt wieder öffentlicher. Das ist ja nicht wie, also erstens ist es nicht wie Realität ist und zweitens ist es ja auch nicht, wie es gedacht ist.
Genau.
Ja.
Deswegen sage ich gerade, wir müssen dazwischen halt auch diesen Diskurs am Leben erhalten.
Absolut.
Vor allem zu keinen vorschnellen Schlüssen kommen.
Ja, absolut.
Und ich sehe halt gerade, dass versucht wird, so einen Schluss zu erzeugen. Auch durchaus, wenn du dir Umfragen zu dem Thema anschaust, mit einem Großteil der Bevölkerung im Rücken, die sagen, ja, letzte Generation, auf jeden Fall kriminelle Vereinigungen, wegsperren die ganze Bagage. Also so krass sagen sie es nicht, aber auf jeden Fall ja, kriminelle Vereinigungen und sollte man etwas gegen tun, dass die weiter protestieren, wie sie es bisher machen.
Ja, klar, aber die haben Nerven. Ist ja logisch.
Ja.
Nervt, die letzte nervt die letzte Generation? Fragezeichen. Ja, sagten 80%. Ja, wundert mich nicht. Nerven sie. Also natürlich nerven die. Natürlich nervt ja. Mich das, wenn mir Leute sagen, übrigens kann sein, dass deine Kinder und auch du zu einem signifikanten Teil bald einfach verbrennst oder halt an Hitzeschlag stirbst. Natürlich nervt das. Super nervig. Ja, finde ich voll doof. Sollten sie mal besser nicht machen. Aber der Problem ist, mache ich auch, wenn die mir es nicht sagen. Das ist halt eben leider so. Mit,
ja, was ich vorhin gesagt habe, richtiger Protest muss Disruption sein, muss stören, muss nerven.
Ja, genau. So, aber, und darauf will ich gerade die ganze Zeit hinaus, und das will ich mit dem, was ich versuche, also mit dem, was ich vorhin gesagt habe, so doll unterstreichen. Das ist die verdammte Pflicht von PolitikerInnen. Dafür wurden die gewählt, um diesen öffentlichen Diskurs abzubilden. Ganz ernsthaft jetzt. Ey, du hast als Politikerin hast du einen Wahlkreis und dieser Wahlkreis hat eine endliche Anzahl Personen. Ja, weil ansonsten gäbe es nämlich unendlich viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Gibt es ja nun nicht. Und diese endliche Anzahl von Personen, wie du da deine Meinungen kriegst, ist mir völlig Wurst. Ob du sagst, naja, mir geht es gar nicht darum, dass alle repräsentiert sind, sondern ein paar. Ja, dass im Grundgesetz was anderes steht, wissen wir. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, was deine Wahlstrategie ist, ist deine Wahlstrategie. Ja, so, wenn du sagst, mir reicht es, solange ich eine Mehrheit habe, ist doch super. Dann ist ja fair. Aber der Punkt, den ich also einmal machen will, ist, es ist deine Verantwortung, als gewählte Person in deinen Wahlkreis reinzuhorchen und verdammt nochmal diesen Diskurs da nach außen zu tragen. Und wenn wirklich, wirklich das gesamte politische System so kaputt ist, dass man jetzt echt erst auf die Parteilinie komplett warten muss, bevor man irgendwas sagen darf, dass also nicht einmal der Diskurs an sich getragen werden kann von Parlamentariern, und zwar, ich rede jetzt ganz bewusst nicht von der eigentlichen Abstimmung. Ich bin bereit zu akzeptieren, dass es einen Parteizwang gibt und dass von oben irgendwelche Menschen dir dann sagen dürfen, du musst jetzt so abstimmen. Okay, ja, ich akzeptiere das als Gegebenheit der deutschen Politik. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, deswegen sage ich dazu gerade nichts. Also, ich akzeptiere das als Tatsache. Aber der Weg dahin, da müssen wir doch wenigstens den Leuten zugestehen, gar nicht mal zu sagen, aber ich finde jetzt XY, sondern ihm wenigstens zugestehen zu sagen, ey, meine Leute, die mich wählen, finden XY, by the way. Und der einzige Grund, warum dieser Disconnect, glaube ich, dann stattfindet, ist natürlich, sind halt dann einfach Wahllisten. Weil wenn du auf einer Liste gewählt bist, hast du halt keine Leute, die du fragen kannst. Dann kannst du nur deine Partei fragen. Tatsächlich.
Ja, willkommen bei der Wahlrechtsreform, wo die Wahllisten ja jetzt eine deutlich stärkere Auswirkung haben werden.
Ja. Ja, aber so ist es halt nicht. So, und aber trotzdem, aber dann hast du, finde ich, dann das, ja.
Ja, aber ich glaube auch deswegen sind die Mitglieder der Bundesregierung nicht Teil der Legislative, sondern der Exekutive, weil die sind ja auch nicht unbedingt ihrem Wahlkreis was schuldig. Auch, die meisten von denen haben ja auch einen Wahlkreis.
Ja, klar.
Ne? Aber zum Beispiel Nancy Faeser als Innenministerin ist ja auch quasi, wie nennt man es dann, Firmenherrin der deutschen Polizei.
Exakt.
Der deutschen Polizeiorgane.
Genau.
Und spricht damit dann auch für die.
Ja, vor allem, also natürlich spricht die Regierung immer für die gesamte, also ich meine, eigentlich sollte das Selbstverständnis aller Bundestagsabgeordneten immer sein, dass sie fürs gesamte deutsche Volk sprechen. So. Und mit deutschem Volk ist gemeint, nur um dem entgegenzuwirken, alle Leute, die deutschen Pass haben, deutsche Staatsangehörigkeit.
So. Alle, die wählen dürfen.
Alle, die wählen dürfen, ja. Ja, auch die, die nicht wählen dürfen und trotzdem deutsche Staatsangehörigkeit haben, im Zweifel.
Die, die unter unserer Regierung leiden müssen.
Ja, genau. Aber so, also einfach nur, um das zu sagen. So. Aber ich will bitte, dass daraus erwächst eine Pflicht zum Diskurs. Und ich sehe, dass die Pflicht zum Diskurs nicht wahrgenommen wird. Und ich weiß ja auch, warum es nicht wahrgenommen wird. Also es ist ja nicht so, dass mich das jetzt total vor ein unlösbares Rätsel stellt. Ich sehe die Fallgruben. Ich sehe die Schwierigkeiten. Aber ich sage jetzt mal, wie es ist. That's the job. Das ist die Arbeit. Deswegen ist Politik etwas, was sehr gut bezahlt wird.
Ich würde sagen, also meine Wahrnehmung ist so, es wird versucht, möglichst schnell zu einem Ende des Diskurses zu kommen, so möglichst schnell zu einem, danach können wir handeln. Und dieses Ende, zu dem halt die meisten PolitikerInnen derzeit kommen, ist, die letzte Generation ist kriminelle Vereinigung ist vielleicht für manche zu viel gesagt, aber ist auf jeden Fall eine Vereinigung, die so in dieser Form nicht geduldet werden kann. Ich meine, sogar Robert Habeck hat gerade verlautbaren lassen, die schaden dem Klimaschutz mehr, als dass sie ihm helfen. Und das ist halt Recipe for not listening. Also wirklich ein Rezept dafür, einfach dieses wirklich notwendige und gerechtfertigte Anliegen der Generation einfach außer Acht zu lassen. Und wir sehen das ja gerade auch in der aktuellen Gesetzgebung, wie die FDP sich immer wieder durchsetzen kann mit Dingen, die einfach weggehen von Klimaschutz und einfach was komplett anderes machen können. Wissing hat es ja schon kurz nach der Wahl offen gesagt, ich bin Anwalt der Autofahrer. Und genau das spielt er jetzt auch. Das ist, was er vertritt.
Gut, ja. Aber das ist nochmal jetzt ja dann ein anderes Fass. Ich finde, und das kann ich jetzt wiederum sagen, ohne dass ich die genaue Kenntnis davon brauche, was für Parteizwänge es vielleicht unter Umständen in der Schweiz gibt. Aber eine Sache kann ich ganz, ganz, ganz definitiv sagen in der Schweiz, weil ich habe das jetzt sehr lange beobachtet und deswegen war, also die Qualität des Gesamtdiskurses ist eine so viel höhere. Kommt das daher, dass alle SchweizerInnen viel besser gebildet sind? Nein. Ja? So, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die Schweiz nur alles studierte Menschen sind. So. Wir haben hier Bauern, wir haben hier HandwerkerInnen, wir haben hier alles, was du dir vorstellen kannst. Wir haben Menschen, die arbeitssuchend sind, wir haben Menschen mit Süchten, wir haben Menschen, die sehr gebildet sind, Menschen, die ungebildet sind, wir haben Menschen mit Hochschulabschlüssen und auch Menschen ohne. Es gibt ganz viele Leute in der gesamten Schweiz. Trotzdem ist der Diskurs, der Gesamtdiskurs, und zwar in allen Medien, nicht nur in öffentlich-rechtlichen, sondern auch irgendwelchen Unterhaltungssendungen, irgendwelche Talkshows, dann wiederum in den öffentlich-rechtlichen natürlich, aber und im Radio und so weiter, auf einem Niveau, da kannst du in Deutschland leider Gottes nur von träumen. So, weil es nämlich ganz plötzlich um die verdammte Sache geht. Also natürlich geht es auch mal um Personen. Ja, natürlich geht es dann darum, ob, keine Ahnung, der Bundesrat für dieses und jenes Ressort irgendwie gerade so und so ist oder falsch, gut, schlecht, doof, blöde Entscheidung getroffen hat, schneller was hätte sagen müssen etc. Natürlich geht es manchmal auch um Personalien, will ich sagen. Ja, Bundesrat, sowas wie ein Minister, wenn du es so willst. Jedenfalls, ja, das passiert. Aber in aller Regel geht es in all diesen Sachen erstmal um die Sache. Es wird immer gestritten um, das hier sind die realen Probleme und da sind dann immer Meinungen bei, die du vertrittst und Meinungen bei, die andere Leute vertreten, aber das wird miteinander diskutiert. Und nur weil da dann aus deiner persönlichen Perspektive Meinungen bei sind, die halt doof sind, ja, oder die halt eben nicht cool sind, die man lassen sollte, heißt das ja nicht, dass andere Menschen das nicht komplett anders wahrnehmen und einfach auch andere Interessen haben und deswegen finden, dass das eine sehr gute Initiative ist, die da jetzt gerade besprochen wird. Aber was natürlich geht auch da der Respekt manchmal verloren. Es ist jetzt nicht so, dass die SchweizerInnen dann alle super respektvoll die ganze Zeit immer zueinander sind. Erst recht die, die ganz doll engagiert sind in der Politik. Ja, da fliegen auch mal die Fetzen. Ist jetzt nicht so, dass dann alle immer super sich nur mit Flausch bewerfen. Aber was definitiv nicht passiert, ist, dass der gesamte Medienbetrieb dich einfach vergackern will und irgendwie nicht einmal sich die Mühe macht, den eigentlichen Diskurs überhaupt noch aufzudröseln. Ich habe das Gefühl, dass ich länger und intensiver über die eventuellen Trauzeugen von irgendeinem Typen, den Robert Habeck eingestellt hat, erfahren habe und wie viele Leute wann genau, wie, wo, durch wen, durch Altmaier und irgendwelche anderen Menschen, die heute absolut irrelevant sind, irgendwo eingestellt wurden, in irgendwelchen Ministerien und Thinktanks gebildet haben, als darüber, was die letzte Generation betrifft. Und ob es gerechtfertigt ist, dass die verdammt nochmal einfach so von der Exekutive, ohne irgendwelche Beschlüsse, die irgendwo aus einem Gericht rausgefallen sind, zu einer kriminellen Organisation erklärt wurden. Weil, ach, hupsi, war ein kleiner Fehler. Naja, passiert. Passiert. Ist ja nicht so wichtig auch. Ist ja nicht so wichtig. Da arbeiten ja keine Profis. Da arbeiten ja Hobbyisten. Ja? Staatsanwaltschaft in Bayern, das sind Hobbyisten. So. Das ist ja Quatsch. Natürlich sind das sind professionelle Leute und ich muss die professionell bitteschön messen dürfen. Und ich will, dass das bitte gemacht wird. Und wenn man sagen kann, dass es sicherlich auch, ich sag mal, zumindest mal ehrenamtliche Protestler gibt, ja, aber trotzdem sind mal erstmal protestierende Menschen Bürger. Das sind wirklich, oder Bürgerinnen, das sind wirklich Hobbyisten. Die machen das, weil sie ein Anliegen haben und weil das fairheitshalber die einzige Möglichkeit in Deutschland ist, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Nämlich, indem du auf die Straße gehst, Transparente malst, in dem Fall dich irgendwo festklebst oder sonst was und einfach auf einen Missstand, den du als einen wahrnimmst, aufmerksam machst, um damit den Diskurs hoffentlich in deinem Sinne zu beeinflussen.
So. Da können wir vielleicht mal dahin gehen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu, nennen wir den Verein doch ruhig, wie er hieß, Querdenken e.V. Mhm. Ich habe vorhin kurz drüber nachgedacht, war es vielleicht einfach, weil die letzte Generation sich als Gruppierung präsentiert, dass die sich damit quasi eine Zielscheibe auf den Rücken gemalt haben? Ganz klar nein, weil es gab ja eben und gibt diesen Verein Querdenken e.V. Der hätte genauso gut zur Zielscheibe werden können, aber die haben keine innovativen Protestformen genutzt. Die haben protestiert und da, wo das mal aus dem Ruder lief, wo tatsächlich mal, es sind Forschungseinrichtungen angegriffen worden, es sind Impfzentren angegriffen worden, da lief dann die Anklage immer auf individueller Ebene. Das waren dann die einzelnen schwarzen Schafe, die da sich nicht benehmen konnten. Oder dass irgendwelche Eltern da ihre Kinder vorne mit dabei hatten, sich dann beschwert haben, dass die, als die Polizei dann eingreifen musste, Pfefferspray mit ein abgekriegt haben. So, die, ganz furchtbar. Das Furchtbarste überhaupt. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Kind bei einem Protest Pfefferspray ins Gesicht bekäme. Warum waren diese Kinder auf einem Protest, wo man, wo absehbar war, dass es Gewalt, spätestens als absehbar war, wirklich jetzt spitzt sich hier was zu, hättet ihr sofort mit den Kindern diesen Protestzug verlassen müssen. Aber ja, das sind eben diese Dinge. Es wird bei diesen nicht innovativen Protestformen, wo halt die irgendwie marschieren und eventuell passiert dann was, aber das ist irgendwie alles im Rahmen dieses Zuges. Da wird es irgendwie geduldet. Beziehungsweise wird das nicht so auf die Gesamtheit der Leute, die da marschieren, bezogen. Und das ist auch January 6. Gab es ja nicht mal eine Vereinigung, die dahinter stand. QAnon ist keine Vereinigung. Das ist ein Mumpitz, der erzählt wird, aber es steht keine Vereinigung dahinter. 4chan ist keine Vereinigung, das ist ein Forum im Internet, ebenso 8chan. Und deswegen gibt es da jetzt auch nichts, wo man irgendwie sagen kann, diese Gruppierung war das, sondern die versuchen jetzt wirklich mit allen Mitteln rauszufinden, wer die Leute waren, die damals ins Kapitol eingedrungen sind. Entschuldigung. Und die nach Möglichkeit alle zu identifizieren, ausfindig zu machen, dingfest zu machen und anzuklagen. Und da wann auch immer diese Folge erscheint, vielleicht ist es schon längst geschehen, aber da wird durchaus auch an einer Anklage gegen Donald Trump gearbeitet. Als Rädelsführer sozusagen oder als Anheizer des Ganzen.
Ja, und außerdem wollen wir an dieser Stelle wirklich auch nochmal unterstreichen, und zwar mit Rotstift zweimal, dass wir als Podcast, ich spreche da auch für Quink übrigens, definitiv die Nutzung des Wortes Mumpitz befördern möchten. Das ist ganz wichtig. Oder?
Ja.
Ja, genau.
Redet nicht mehr Mumpitz, aber sagt mehr Mumpitz.
Genau, sagt mehr Mumpitz.
Ohne mehr Mumpitz zu reden.
Genau. Ich glaube aber, es gibt, also, und wir müssen über Realitäten reden, finde ich. Ich frage dich jetzt mal, ich habe eine Meinung dazu, aber ich frage dich nach deiner. Warum glaubst du denn? Was ist denn der eigentliche Unterschied? Also, du hast gerade einen Unterschied genannt, ist es der einzige, du hast gerade gesagt, der Unterschied zwischen, ich wollte gerade QAnon, das ist natürlich falsch, also der Unterschied zwischen Querdenken e.V. und Letzte Generation. Ist das die letzte Generation innovative Protestaktionen machen? Ist das, glaubst du, das der Grund, weswegen die kriminelle Vereinigungen sind?
Innovative und unangemeldete. Also das, glaube ich, wirklich wichtiger Teil in dem Ganzen, auch ein Teil, wo die ganze Legitimation für letzte Generation am ehesten noch in Frage gestellt wird. Die kündigen das vielleicht an, aber sie melden nicht an. Während Querdenken natürlich ihre Märsche und so weiter, die, glaube ich, zum Teil immer noch stattfinden. Schöne Geschichte. Wir hatten neulich so einen Marsch bei uns am Haus vorbei, also wo es auch um irgendwie Russland und informieren Sie sich rundum über andere Medien, rief da einer. Und vorneweg liefen welche mit so Schlagzeugen, so Schlagtrommeln und mein Kind hört das nur vom Balkon aus und weil es das so kennt, ruft es runter, Hello! Es hat Narren erfolgreich erkannt und benannt.
Das mag sein. Ich glaube aber, dass du da jetzt unterschlägst, dass es neben den offiziell angemeldeten Protesten auch Spaziergänge gab.
Oh nein, Spaziergänge. Ja, die schon die Montagsspaziergänge von wie hießen die? Es fällt mir gerade echt nicht mehr ein, wie die hießen, diese furchtbaren Leute aus Dresden.
Ja, hat aber auch, also jetzt mal im Ernst, diese Spaziergänge.
Pegida.
Ja, diese Spaziergänge sind teilweise bei MinisterInnen oder eben Abgeordneten vor der Tür passiert. Ja?
Ja.
So, und das waren oft, also nicht, eben nicht offiziell, aber das waren de facto, um es mal so zu sagen, waren das Bedrohungsszenarien.
Letzte Generation, dann ja auch immer in den MedienInnen zu lesen war, jetzt wurde eine Grenze überschritten.
Ja, die letzte Generation, hat sich ja auf der Straße festgeklebt. Ja. Und die, also ja, war auf der Straße festgeklebt. So. Und das ist ein gelöstes Problem. Der meiste Kleber ist lösbar und wenn nicht, muss halt ein Stück Straße raustrennen. Und dann müssen die halt eben gucken, wie sie hinterher die Straße wieder von der Hand abkriegen.
Ist hier in Mainz übrigens passiert. Also da hatte jemand hinterher ein schönes Stück Straße an der Hand.
Ich weiß, ich weiß. Ich kannte das Bild, ich wusste nicht, dass es in Mainz war, aber ja. Jedenfalls, und aber das ist jedenfalls, was ich sagen möchte. Es ist ein gelöstes Problem, ja. So, ich glaube, es gibt einen anderen wichtigen Teil, weswegen das eine okay ist und das andere nicht.
Bin gespannt.
Die Leute, die auf die Straße gehen, bei irgendwelchen Montagsspaziergängen oder wie auch immer, was für Spaziergänge das dann sind, bei offiziellen Protesten und so weiter, die sind alt. Die sind alt und sie gehören zu einer großen, großen Mehrheit. Nicht der großen Mehrheit von Leuten, die Corona-Sachen doof finden oder die so und so politisch eingestellt sind oder die diese und jene Ideen haben, Parteien wählen, bla bla bla, sondern sie gehören zu der Gruppe der alten Leute. Und die Gruppe der alten Leute hat erstmal eine Solidarität. Weil wenn du nämlich alte Leute siehst, die von der Polizei umgekloppt werden oder von einem Wasserwerfer weggeballert werden, dann ist das etwas, was dich als alter Leut sehr betrifft. Ich erinnere mich beispielsweise an Stuttgart 21, wo sie, ich meine, das war ein Rentner, wo sie den blind geballert haben.
Mit einem Wasser. Wo du wirklich auf Bildern gesehen hast, wie ihm die Augen raushingen.
Genau.
Die einfach lose waren.
Ja. Genau. Ja, so. Und jedenfalls, so. Und das schafft Solidarität. Und warum schafft das Solidarität und bei Jungen nicht? Weil Deutschland ein altes Land ist. Wir müssen uns mit dieser Realität jetzt wirklich mal beschäftigen. Mittlerweile hat Stefan Schulz ja sein Buch geschrieben und auch rausgebracht. Aber er ist auch nicht der Einzige. Es gibt viele andere Leute, die da auch drüber schreiben. Die Alten Republik heißt das Buch übrigens. Deutschland überaltert. Frankreich überaltert. Die Schweiz überaltert. Die Schweiz hat noch einen relativ eine relativ hohe Zuwanderung. Und das kommt hauptsächlich daher, dass die Schweiz es geschafft hat, ihren Lohn zu schützen und deswegen einfach viel mehr Geld den Leuten in der Umgebung bietet. Die machen nämlich gerade ganz viel Brain Drain aus Deutschland, Frankreich und Italien. Ganz viele Menschen, die Schweiz dringend braucht, weil auch die Schweiz immer älter wird, kommen jetzt halt eben aus dem Ausland. Die Schweiz macht massiv Werbung im Ausland, zum Beispiel für Lehrkräfte etc. Und ich will das mal nicht Krieg nennen, aber dieser Kampf um Arbeitskräfte, dieser Kampf um eine revitalisierte Bevölkerung ist ein anderes Thema. Aber was wichtig ist, ist, dass der zweite Aspekt damit einhergeht, nämlich, wenn ganz viele Menschen alt sind, dann hast du eine große Solidarität für alte Leute. So. Und in dem Buch von Stefan Schulz geht es nicht nur darum, dass du physikalisch alt bist, du bist, weiß ich nicht, 1960 geboren und deswegen jetzt de facto alt oder 70 meinetwegen auch, und deswegen jetzt de facto alt, sondern es geht auch darum, dass dadurch, dass wir eine so massive Überrepräsentation von alten Personen haben, dass die Gesellschaft umformt, sodass auch junge Menschen versuchen, sich der alten Gesellschaft anzupassen und den Idealen, den Ideen und so weiter, weil, und das ist ja kein großes Geheimnis, die gerne irgendwas machen möchten, damit sie auch wirtschaftlich Erfolg haben können, damit sie auch eines Tages ein Auto und ein Haus vielleicht haben, damit es ihnen auch gut geht, damit sie vielleicht auch mal Kinder haben können oder vielleicht auch nicht, vielleicht wollen die das nicht, völlig egal, damit sie ihr Leben leben können. Und natürlich versuchen Menschen, sich den gegebenen Umständen anzupassen, so gut sie eben können und so sehr es dann mit Zielen, Wünschen, Hoffnungen von ihnen selbst vereinbar ist, um das zu erreichen. Das sorgt also einfach dafür, dass du diese, ich weiß jetzt nicht, das ist self-fulfilling prophecy ist das falsche Wort, aber ich will einfach sagen, du kommst da in eine Spirale rein, die einfach macht, dass dieses alte Gedankengut sehr doll nach vorne gebracht wird. So, und dann hast du die jetzt wollte ich gerade die junge Generation sagen, die letzte Generation. Und du hast natürlich einen super wichtigen Punkt. Die macht dann eine innovative Protestaktion. Und das ist schon schlecht. Innovativ. Innovativ, das ist doch ein anderes Wort für neu, für jung, für frisch. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das so ist wie früher. Wisst ihr noch früher, da, wo wir dann so, ne, hier diesen traditionellen Weg da lang gelaufen sind und gegen die DDR demonstriert haben. Ach, die DDR, die gibt's gar nicht mehr. Ja, ist egal. Aber wir machen das so wie früher. Weil so wie früher, das war gar nicht so schlecht. Das war sogar sehr gut eigentlich, jetzt wo ich so nachdenke. Früher war das war sehr gut. Und deswegen machen wir das so wie früher. Und das ist der, glaube ich, wirklich wahre Grund, dass du das Gefühl hast, dass wenn du gegen Pegida etwas machst, dann machst du was gegen die Mehrheit. Nicht, weil die kleine Gruppe von Pegidisten wirklich die Mehrheit der Gesamtbevölkerung sind, sondern weil sie sich aus sehr großen Teilen dieser Mehrheit rekrutieren von alten Leuten. Das ist der Punkt. Weil es einfach ein doofes Bild ist, wenn alte Leute weggeknüppelt werden. Junge Leute ist nicht so ganz so schlimm, weil die machen eh, was sie wollen. Und wenn die erstmal in das Alter kommen, dann wählen die auch schon SPD und CDU. Das geht schon. Das geht schon.
Ganz schnell Einwurf zu etwas, was du vorhin gesagt hast. Das Thema Fachkräftemangel in Deutschland ist, glaube ich, eins, worüber wir auch mal eine Folge machen können.
Ja.
Zurück zu unserem jetzigen Thema. Also alt, um das mal kurz zu qualifizieren, das geht, glaube ich, für viele Leute und gerade auch bei diesen Gruppen, die da laufen, schon bei Mitte 30 hoch und los und geht dann halt von da aus bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt, wo die Leute halt wirklich zu alt sind, um noch mitzulaufen.
Ja.
Und dazu sei gesagt, natürlich gibt es bei letzter Generation, ich glaube, der Mensch, der von dem wir gerade eben gesprochen haben, mit der betonierten Hand,
ja,
der war Ende 30. Und ich weiß auch von über 40-Jährigen und sogar über 50-Jährigen, die da sich mit festkleben. Aber das spielt genau in das, was du sagtest, die stehen da überhaupt nicht im Fokus. Was wir sehen bei der letzten Generation, und das ist jetzt nicht, womit ich dir irgendwie widerspreche, sondern wo wir eigentlich weiter diskutieren müssen, da ist halt das Bild von, am Anfang hieß es noch, das sind Studierende. Das ist eine Studierendenorganisation quasi, die sich da auf die Straße kleben in Berlin. Es war ja anfangs nur in Berlin. Und von da aus hat sich das ein bisschen ausgebreitet. Mittlerweile sagt man nicht so sehr, das sind Studierende, aber es ist sehr dieses Bild von den wohlstandsverwahrlosten Kiddos, die sich da irgendwie aus ihrer Luxusposition her einbilden. Sie könnten sich einfach mal so auf die Straße kleben und haben keine Ahnung vom armen arbeitenden Menschen, der einfach mit seinem Volvo rechtzeitig bei der Arbeit auf dem Hof sein muss. Und das es ist so eine, in einer gewissen Form, also man spricht immer von Entmenschlichung, wenn man davor warnen möchte, dass jetzt Leute zu freiwillig irgendwie erklärt werden. Und natürlich ist zu sagen, das sind wohlstandsverwahrloste Kids, ist noch keine Entmenschlichung, aber es geht sehr in die Richtung. Es ist eine sehr starke Delegitimierung ihres überhaupt Verständnisses von Realität, was dahin geht, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was setzt ihr euch jetzt hier vor mich auf die Straße? Und dann werden auch so Aktionen, wie als sie das diese Stelen mit dem Grundgesetz in Berlin mit Farbe übergossen haben, wie die Leute da ausgetickt sind. Und ich glaube, das war eine völlig vernünftige Aktion, weil das war auch abwaschbare Farbe. Und das Grundgesetz ist halt auch gerade diese Stelen, das ist ein Symbol und nichts weiter. Die haben jetzt nicht irgendwie alle Ausgaben des Grundgesetzes, die es in Deutschland gibt, genommen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die haben da so ein Symbol für das Grundgesetz. Auch wirklich mit der Ansage, das Grundgesetz wird bei uns sowieso ignoriert, also überschütten wir es jetzt mit Farbe, um euch mal deutlich zu machen, was hier in diesem Land geschieht. Also haben sie das gemacht und das... Und das wurde sofort wieder in diesen Kontext gesetzt. Die haben doch keine Ahnung, was hier wirklich los ist. Das ist ein absoluter Angriff aus einer Luxusposition auf den armen Deutschen. Weil da wird irgendwie auch nicht entgendert. Das ist dann mal der arme Deutsche und seine Luise hat bitte die Fresse zu halten.
Einfach weil du es gerade gesagt hast und ich gehe mal davon aus, dass das einfach from top of your head, also du hast einfach irgendwas dir ausgedacht, was du für plausibel gehalten hast. Und das ist nicht, was ich kritisiere an sich, aber ich würde einfach sagen, du hast gerade gesagt, ja, es fängt irgendwie so bei Mitte 30 an und geht dann halt hoch, bis man nicht mehr mitgehen kann.
Ja, das war anekdotischer Erfahrungswert, keine wissenschaftliche Grundlage.
Total fair, total fair. Aber lass uns mal ganz kurz zur wissenschaftlichen Grundlage kommen. Das Durchschnittsalter 2021 in Deutschland ist 44,7 Jahre. Ja, 45 Jahre. Leute wie der Typ, der ein Stück Straße an der Hand hat, ja, war 2021 ein junger Mann. Immer noch. Ja, also auch jetzt theoretisch gesehen noch, weil wer weiß, wie mittlerweile der Altersdurchschnitt ist, habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Aber einfach, um das mal zu sagen, 45 Jahre. Ja, 45 Jahre Altersdurchschnitt, wenn du 6 Jahre jünger bist, dann bist du erstmal schon mal, 6 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. So, und nochmal, das ist der Durchschnitt. Ja, so, das heißt also, du hast natürlich irgendwelche, wie heißt das, Ausreißer nach oben und unten. Aber die Bevölkerung der unter 20-Jährigen in Deutschland, ja, liegt bei unter 20%. So, unter 20% der Menschen sind überhaupt, ja, irgendwie 20 oder jünger. Und das sind junge Leute, ja, die in irgendeiner Form wirklich den ganzen Quatsch nicht nur ausbaden müssen, sondern die eben auch einfach objektiv so doll in der Minderheit sind, weil, guess what? Auch junge Menschen sind keine homogene Masse. Da gibt es auch Leute, die haben verschiedene Interessen und die haben auch Leute verschiedene Ziele. Karriereziele und ideelle Ziele etc. und so weiter. Persönliche Ziele. Ja, man glaubt das immer nicht, ja, aber tatsächlich funktionieren Gesellschaften auf allen möglichen Ebenen, selbst wenn man nur junge Leute betrachtet. Auch die sind nicht alle gleich. Und das bedeutet, dass von diesen 20%, also da habe ich jetzt sehr, da habe ich 1,5% aufgerundet, ja, so, aber von diesen 20%, sage ich jetzt mal, ja auch wieder nur ein Bruchteil irgendwie ein Interesse an den Themen hat, wie Klimaschutz etc. pp. So, das heißt also, wie ich gerade versucht habe, das ein bisschen darzulegen, hast du ganz viele Menschen in diesem Alter, die schon im vorauseilendem Gehorsam oder auch einfach, weil sie selbst schlicht und ergreifend sehr traditionell oder eben sich selbst als konservativ bezeichnend eingestellt sind, was ich für mein Leben nicht wollen würde, ihnen aber zugestanden sei, die einfach eben diese Sachen für Mumpitz halten, um mal bei dem schönen etablierten Wort jetzt zu bleiben. Ja, so. Und das dürfen die ja. Ja, so, also die dürfen auch Sachen für Mumpitz halten, die ich für sehr wichtig halte. So, erstmal per se wichtig. Aber ich will einfach sagen, das ist der Grund, ja, weswegen schlicht und ergreifend diese gefühlte, wie soll ich sagen, diese gefühlte Mehrheit bei etwas sehr, sehr Kritischem, nämlich bei Pegida, bei diesen ganzen Aufmärschen da und so, die wirklich nicht nur, wie soll ich sagen, bedrohlich zumindest mal waren, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass sie ganz offen das Ziel hatten, staatszersetzend zu sein, dass die viel, also von dem Staat, den sie abschaffen wollten, viel freundlicher behandelt werden als die paar Hanseln, ja, die wir haben, die mutig genug sind, sich auf eine verdammte Straße zu kleben und sich vielleicht überfahren zu lassen. Und zwar jetzt nicht, weil irgendjemand durchdreht, sondern weil die nicht richtig gut gesehen werden oder sowas. Das kann ja immer passieren. Also ich meine, ist zum Glück nicht passiert, aber wer halt... Also
auch, dass jemand durchdreht. Da gibt es Bilder, wie Leute wirklich irgendwie möglich auf die Leute draufgefahren sind, bevor da...
Ich weiß, also... Aber ich will jetzt einfach sagen, ist zum Glück nicht wirklich passiert, also dass jetzt da jemand einfach, ne, so. Und ich will einfach nur sagen, das ist der eigentliche Grund, weswegen wir so über die reden, weil, ja, ne, so, wenn du einen Protest haben willst, musst du die alten Menschen, und damit meine ich ganz, ganz, ganz bewusst, einfach, ne, nicht, dass man mir hinterher, es gibt da wie heißt das, Gerontophobie oder sowas, also vor alten Menschen Angst haben sozusagen. Das will ich hier nicht sagen, ja. So, aber ich will einfach mal sagen, Leute über 50, das sind die Alten. Also wenn wir sagen, dass das 39 noch jung ist, dann finde ich, ist bei einem Durchschnittsalter von 45, dann ist 50 alt. So. Ja, so, also einfach, um das mal so ein bisschen einzuteilen. So, und dementsprechend, Leute über 50 sind einfach schlechte KandidatInnen für, guckt mal, diese sehr wenig ernstzunehmenden, verrückten Personen machen ja einen Protest. Sondern das sind die Leute, die muss man ernst nehmen, weil wenn du die falsch behandelst, behandelst du damit, ja, also auch die 70-Jährigen oder die 80-Jährigen, die nicht mehr selber auf die Straße gehen können, identifizieren sich wesentlich mehr mit den 50-Jährigen als mit den 20-Jährigen. Aber wesentlich mehr. Das liegt einfach auch daran, dass weniger lang zurückliegt. Und das damals, als sie selber 20 waren, dass eher alles noch anders war. Da waren sie nämlich eher so wie die heute 50-Jährigen. Und so weiter.
Ich bin übrigens morgen seit einer Woche 43. Und ich komme da noch gut rein in dieses Gedankenkonstrukt.
Ja. Eben, und das ist aber, naja, gut, aber woher kommt das? Weil du Kinder hast, verstehst du? Also du.
Nein.
Bitte?
Jein, ich war schon vor dem Kind ähnlich drauf. Klar. Ich bin wahrscheinlich mit dieser Vehemenz dabei, weil ich ein Kind habe.
Ja.
Weil ich mir wirklich unheimliche Sorgen darum mache, was mal was aus der Zukunft für mein Kind werden kann.
Richtig, das war nicht, ich wollte so ein bisschen deinen Kindern die Möglichkeit geben, auch mal ein bisschen Lorbeeren einzuheimsen, weil das Ding ist halt eben einfach, allein dadurch, dass dir gespiegelt wird, was für Kinder wichtige Themen sind, und damit meine ich jetzt nicht Umweltschutz, sondern ich meine, oh, guck mal, eine Form, oh, guck mal, sie ist bunt und so. Das hält dich ja schon jung. Das lässt dich ja, also ich meine, das ist ja auch nachgewiesen, dass Leute, dass 70, 80-jährige Menschen, die Enkelkinder oder Urenkel haben, dass die wesentlich eher diesen ganzen Argumenten zugänglich sind. Ja, natürlich auch, weil sie denen was hinterlassen wollen, aber auch einfach, weil sie geistig noch eine Idee haben, wie das so ist, als diejenigen, die selbst Kinder haben, also die dann eben, wie ich gerade bereits sagte, 50 oder 60 sind, ja, und danach dann nichts mehr. So, denen fehlt eine Connection, weil wie willst du sie haben? So, du hast dazu noch den großen Vorteil, dass du natürlich auch in einer Branche arbeitest, die eher jung ist oder sich sehr an junge Menschen richtet, auch. Das kommt sicherlich noch oben drauf, on top. Und also natürlich hast du recht, natürlich hattest du vorher schon eine sehr, liberal ist ja heute ein Schimpfwort, eine sehr menschenfreundliche Einstellung zum Leben und so weiter. So, und dementsprechend hast du natürlich recht, dass das damit reinspielt. Aber dass du es dir so bewahren kannst, hat natürlich ganz viel eben mit sowas zu tun. Kinder haben was für junge Menschen produzieren, etc., etc.
Es gibt noch zwei Teilaspekte, die ich gerne ansprechen möchte.
Ja, bitte.
Also zum einen, wo tatsächlich mal was Gefährliches von der letzten Generation getan wurde, und zwar, die sind auch namentlich bekannt, ich weiß die Namen gerade nicht, sind Mitglieder zu einer Ölpipeline gefahren und haben da irgendwie an so ein paar Ventilen rumgeschraubt, in der Hoffnung, das Ding damit abzuschalten. Ist natürlich ein gefährlicher Eingriff in so eine Pipeline, wo halt auch mit gewissem Druck Sachen gewöhnlich durchgehen und wo die nicht wissen können, was sie damit anrichten. Und das wird jetzt sehr stark mit als Argument mit vorgenommen. Die letzte Generation tut Dinge, die real gefährlich sind und verübt auch Straftaten in diesem Sinne. Weiß ich nicht, warum man da jetzt sagt, okay, das war auf jeden Fall die letzte Generation. Ich bin sicher, dass die Leute das auch aus ihrer Gruppensicht herausgetan haben, aber es war doch wohl eine individuelle Entscheidung. Ich weiß nicht, wiefern da die Gruppe letzte Generation mit wirklich verantwortlich zu machen ist. Das wird dann aber eventuell in einem Strafprozess, der in diesem Fall auch tatsächlich kommen wird, dann zu ergründen sein. Also da finde ich erstmal das Argument verfrüht, sagen wir es so. Also bin ich gespannt drauf, aber kann jetzt nicht hergezogen werden, um der Gruppe ans Bein zu pinkeln. Jetzt das andere Ding, was aber gerne von gerade von Gegnern der Gruppe hergenommen wird. Kennst du den Climate Emergency Fund?
Den Climate Emergency Fund, ich habe davon mal was gehört. Hilf mir.
Der Climate Emergency Fund ist, wie der Name schon sagt, ein Fonds,
ja,
der unterhalten wird. Also der Sitz ist in Amerika.
Ja.
Und der finanziert halt das sogenannte A22-Netzwerk, zu dem international verschiedene Umweltgruppen gehören, auch Extinction Rebellion und eben auch Letzte Generation. Das heißt, die haben Finanziers in Amerika, die gerne von, ja, von GegnerInnen der letzten Generation als der Suspekt und irgendwie mythisch und verschwörerisch dargestellt werden. Tatsächlich gehen die in ihrer Kommunikation, wenn sie mal darauf angesprochen werden, relativ offen damit um und legen auch offen, was von denen jetzt finanziert wird und was nicht.
Mhm.
Also das ist auch wieder, du merkst schon, ich nehme es ein bisschen vorweg, einfach weil mich das so aufregt, dass es ist so ein bisschen eine Nebelkerze, das herzunehmen als, oh, da stehen irgendwelche reichen Amis dahinter und die haben irgendwelche seltsamen Ziele. Die Personen, die dahinter stehen, die sind bekannt. Und meines Erachtens sind die nicht sehr verdächtig, andere Ziele zu haben als die Rettung des Planeten. Also kann sein, dass ich da komplett daneben liege und das irgendwo noch ganz anders mitverdient wird. Aber es sieht mir erstmal danach aus, dass es wirklich Leute sind, die, ich meine, der Regisseur Adam McKay ist mit dabei. Der ist da im Vorstand bei diesem Fonds. Und wenn du dir anguckst, sein letzter großer Film war Don't Look Up. Dieses Leonardo DiCaprio-Ding auf Netflix, wo es darum ging, dass der Planet demnächst von einem Asteroiden getroffen wird und alle nur, ach, ihr Aktivisten immer.
Mhm.
Ja. Also, ja, das zeigt halt das Denken, das wirklich dahinter ist. Und der Mensch, der macht sich Sorgen um das, was kommt. Und der, ich glaube nicht, dass der jetzt hier damit noch reicher werden will, als er es so ohnehin schon ist, sondern der möchte, einfach, dass international Protest gemacht wird, dass die Politik endlich aufwacht. Ich habe kürzlich erst zu einem Filmthema, also gar nicht zu dem Aktionismus, einen Podcast mit dem Adam McKay gehört. Und mein Eindruck ist auch wirklich, ja, der selbst setzt sich jetzt nirgends auf die Straße, aber der ist so ein bisschen radikal. Also eben auch dieses Argument, dass es werden auch Gehälter aus diesem Climate Emergency Fund, auch bei Letzte Generation, finanziert. Das, ja, da sieht man es mal wieder. Die Linken, die protestieren nur, weil sie es bezahlt kriegen. So, mhm. Wo auch Letzte Generation schon mehrfach gesagt hat, nein, dass ein paar bei uns kriegen ein nicht sehr hohes Gehalt, 1200 Euro im Monat. Ne? Wer schon mal von einem Gehalt leben musste, der weiß, 1200, dass wenn du dir davon eine Wohnung leisten musst, dann hat die auf keinen Fall mehr als ein Zimmer und wenn du Glück hast, ein Fenster. Die machen halt Bildungsarbeit. So teilberuflich. Also das ist nicht ihr Hauptberuf, sondern das ist etwas, was sie nebenher machen. Deswegen kann das Gehalt auch so klein sein, die dann halt sich viel Zeit nehmen und weshalb sie eben auch ein Gehalt brauchen, um neben ihrem anderen Job auch noch für die letzte Generation Bildungsarbeit zu machen. Und das sind halt alles so Sachen, die werden zusammengenommen zu sagen, ja, das ist ja alles irgendwie so ein gesteuertes Ding aus Amerika, damit wir hier wieder mehr unsinnigen Klimaschutz machen sollen. Und tatsächlich kann Deutschland ja gar nichts beitragen zum Klimaschutz. Deutschland ist ja so klein und was wir hier machen, das verpufft doch in der Atmosphäre. Und so, ja. Ich werde gerade wieder aggressiv.
Was ich mich halt frage, ist, warum reden wir darüber, dass die letzte Generation illegale Sachen macht? So, also beispielsweise, dass die letzte Generation losgeht und diese Ölpipelines da manipuliert, was ohne Zweifel, du hast es gerade, finde ich, wirklich richtig gesagt, gefährlich ist. Ja, das kann, ja. Das ist wirklich gefährlich. So. Das
war auch eine saudoofe Idee.
Und nicht darüber, dass Pegida nach Teneriffa abhaut.
Du meinst hier den Gründer von Pegida.
Ich meine Lutz Bachmann. So, und,
Lutz Bachmann, danke.
Und der Punkt, den ich hier versuche zu machen, ist, dass ich das völlig, also das finde ich total quatschig. Das macht man nicht. Ja, also was ich gerade gesagt habe, ist so an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich selbst dafür schäme. Ja, so. Und ich erkläre hiermit, dass natürlich nicht Pegida ins Ausland abgehauen ist, um einer Strafe zu entgehen. So, das hat Pegida gar nicht gemacht, sondern es hat Lutz Bachmann gemacht. Der hat das gemacht. So, und hat sich dafür auch seine Schelte abgeholt. Aber der Punkt, den ich hier an dieser Stelle machen möchte, ist, dass das, finde ich, immer schwierig ist. Also diese ganzen Sachen, dass ja aber auch Teile dieser Gruppierung mal was Schlimmes gemacht haben, das ist nicht, wie es funktioniert. Und ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis vor, weil ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass Rechte immer angefasst sind. Und ich meine mit rechts ganz bewusst nicht Rechtsextreme, sondern sehr konservative, politisch rechts eingestellte Menschen, dass die immer sehr angefasst sind, wenn man denen sagt, rennt mal nicht mit Nazis rum. So, ja, und dass die dann immer sagen, ja, aber Moment mal, aber wir können ja nichts dafür, dass wir mit Nazis rumrennen, weil die haben sich ja nur dazugestellt. Können wir ja nichts dafür, dass die Reichskriegsflagge mitbringen. So, was sollen wir denn machen? Wir können denen ja nicht sagen, dass die weggehen sollen. Ja doch, das könnt ihr machen, ja. Wenn da eine Gruppierung ist und ihr sagt, diese Form von Personen, das ist nicht das, was wir hier suchen, die könnt ihr wegmachen und entsprechend ausgrenzen und euch öffentlich dazu erklären, dass das nicht gut ist. Wenn ihr allerdings einfach nur, also wenn jetzt diese Leute alleine, ohne dass ihr da seid, losgehen und sagen, wir fühlen uns aber auch Pegida zugehörig, und dann schwenken sie ihre Reichskriegsflagge und dann irgendwas noch mit Hitlergruß oder sonst irgendwas am besten, ja? So, dann könnt ihr erstmal dagegen, dann könnt ihr dagegen nichts tun. Da habt ihr recht. Ja, das ist tatsächlich etwas, das ist schlecht für euch. So, und da muss man dann differenziert drüber reden, da stimme ich euch zu. Aber das Ding ist, ihr dürft nicht beides in einen Topf werfen. Und nur weil die letzte Generation, also nur weil diese Leute, die ganz offensichtlich einen gefährlichen Quatsch machen, ich will sogar so weit gehen zu sagen, gefährlichen Mumpitz, dass also diese Leute sagen, das haben wir aber gemacht für die letzte Generation, weil der fühlen wir uns zugehörig, und vielleicht sind sie auch zugehörig. Kann ja sein. Ja, so, dass das aber jetzt gleichgesetzt wird mit irgendwelchen Leuten, die sich irgendwo auf die Straße kleben, und das haben wir bis jetzt noch kein einziges Mal erwähnt, aber es ist super wichtig. Das Ziel ist auch wichtig. Das Ziel ist es, dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass zu wenig Klimaschutz gegen die Verfassung ist, gegen die Freiheitsrechte von ungeborenem Leben im Wesentlichen und auch von sehr jungem Leben, ja, dass zu wenig Klimaschutz verfassungswidrig ist. Diese Entscheidung wollen sie damit, also auf die wollen sie aufmerksam machen. Ja, also, und das geht hier raus an meinen guten Freund Robert. Du hast halt keine Ahnung, was du sagst, wenn du sagst, die schaden dem Klimaschutz mehr, als sie ihm helfen. Das ist Unsinn. Ja, sondern das trifft dann leider auf dich zu. Ich verstehe, dass es ein bisschen deine Rolle ist. Du bist ja Wirtschaftsminister und nicht Umweltminister. Ist total fair. Finde ich in Ordnung. Ja? Wär's mal lieber Finanzminister gewesen. Wäre sicher besser gewesen, aber egal. Jedenfalls, aber das ist der Punkt. Ja, so. Ich will einfach ganz klar sagen, dass es ein großer Unterschied ist, ob sich die Leute neben, weiß ich jetzt auch nicht, verurteilten Linksextremen, oder von mir aus auch nicht verurteilt, aber einfach Linksextremen, die Gewalt als potenziell, also Gewalt gegen Menschen zum Beispiel als potenziell denkbar empfinden, ob die sich neben denen festkleben oder ob beide komplett voneinander getrennt, beide sagen, aber eigentlich gehören wir zur selben Generation, zur selben Gruppe. Ja? Das ist ein qualitativer Unterschied, wirklich. So.
Es ist, du sagst, der macht das für die Gruppe oder der macht das, weil genau. er gerade da rumstand.
Genau. Ob du sagst, der macht es für die Gruppe oder ob die Gruppe als solche gerade eine Aktion macht und da ist dann, sind dann diese Menschen bei, die dann aber eigentlich für etwas anderes stehen. Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie das ist so ein bisschen wie wenn um jetzt mal, ja, um bei den Linken zu sein, das ist dann wirklich wie wenn auf einer Kundgebung von den Studentenprotesten in den 70ern dann die RAF mitläuft, plötzlich. Ja, so, das ist dann tatsächlich, das ist dann schwierig. So, weil die einen sind halt eben gesuchte kriminelle Menschen, die auch Leute erschießen, zum Beispiel. Oder zumindest dazu aufrufen, es zu tun. Vielleicht haben sie es bis dahin dann ja noch nicht gemacht. So. Und das andere sind halt eben Leute, die irgendwas von Frieden und so weiter, bla bla bla. So. Aber das ist halt eben der Kern. Und deswegen halte ich das halt für so super schwierig. Also nochmal, mir ist es egal, was der Dingsda-Bumster-Typ da macht hier, der Bachmann. Ja, so, der hat halt Pegida gemacht, das ist schon schlimm genug. So, und dann jetzt macht er irgendwas anderes, das hat aber schon wieder gar nichts mehr mit Pegida zu tun. Der ist halt einfach nur noch zusätzlich schlecht. So. Ja, also der ist nicht nur schlecht, weil er Pegida, sondern obendrauf ist er auch noch anders schlecht. Abgehakt. So, aber das hat schon nichts mehr mit Pegida zu tun, weil Pegida selbst ohne Lutz Bachmann immer noch schlecht ist. So. Ja. Und das ist das. Ja. Deswegen, so ein bisschen ist das Argument, aber jemand, eine Person aus dieser, oder für mich aus ein kleiner Personenkreis aus dieser Gruppierung, die sich auch dazugehörig fühlen, die haben doch mal Scheiße gebaut, das ist eigentlich ein erweitertes Ad hominem. Also ein Argument, was am Kern vorbei, Ad hominem eigentlich auf eine Person bezogen, aber was am Kern eines Argumentes vorbei auf eine Person, in dem Fall also einen Personenkreis, abzielt. Also es geht dann plötzlich nicht mehr darum, was ist eigentlich das Ziel, was, ne, worum geht es, sondern es geht nur darum, ja, aber du hast auch mal was anderes Schlechtes getan. Etwas, was ganz pfui-pfui ist und so.
Ja, und trotzdem, weil du auch von Zielen sprachst, können wir da sagen, wenn dann wieder Leute vor ihren Protest beispielsweise vor das Haus eines verantwortlichen Politikers, einer verantwortlichen Politikerin machen und dann da bedrohlich vorstehen bleiben, wenn irgendwelche Impfzentren angegriffen werden, so, dann können wir, natürlich können wir dann sagen, ja, okay, das waren so ein paar Einzelleute aus der Gruppe und du hier, die in Castrop-Rauxel da auch bei sowas mitläufst, aber nicht vor das Haus von PolitikerInnen und keine Impfzentren angreifst, du bist halt nur irgendwo falsch abgewogen, schön. Das Ding insgesamt ist halt trotzdem noch falsch, weil ihr einfach ein faktisch nicht haltbares Ziel verfolgt. Ich sehe das jetzt sehr vielen Social Media, wie die nachträglich noch versuchen, sich da recht zu geben und zu sagen, ja, mittlerweile muss das ja jeder erkannt haben, dass wir voll recht hatten, dass die ganzen Maßnahmen, alle unsere angeblichen Verschwörungstheorien haben sich ja mittlerweile bewahrheitet.
Ja, klar. Voll recht. Hast du nicht gemerkt? Mir ist was aufgefallen, Quink, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich finde das.
Ist umgefallen, ne?
Nee, darum geht es nicht, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich finde das wirklich krass. Ist dir mal aufgefallen, wie wenig über Angela Merkel geredet wird? Ist mir aufgefallen?
In welchem Kontext?
Generell. Weißt du, wann das letzte Mal so enorm wenig über Angela Merkel geredet wurde?
Als sie Kanzlerin war.
Als sie die ersten Jahre Kanzlerin war. Das bedeutet, dass sie eigentlich jetzt gerade Kanzlerin ist. Das heißt, die Verschwörungsideologen hatten recht und Angela Merkel hat sich zu Kanzlerin auf Lebenszeit gemacht. Es einfach niemandem gesagt und keiner berichtet drüber.
Weißt du, worüber, über wen noch weniger geredet wird?
Na.
Über die SPD. Heißt das, die ist wirklich in der Regierung? Warum merken wir dann nichts davon?
Okay, gut. Aber bevor wir jetzt hier gleich völlig ausfasern, hast du noch ganz neue Erkenntnisse oder wollen wir mal zum Schlussstatement kommen langsam?
Ganz neue Erkenntnisse? Nö.
Nee.
Ich glaube, ich hätte noch was vorbereitet, wo letzte Generation eigentlich herkommt, aber ich glaube, das gibt jetzt keinen Mehrwert mehr, das noch zu
referieren. Nee, ist erstmal egal.
Ja.
So, das Ding jedenfalls. Dann sage ich jetzt einfach meine Einschätzung, dann kannst du ja deine sagen. Also, das Problem ist einfach mehrdimensional. Erstens, und das ist einfach total foremost, so, wir müssen wirklich, wirklich, wirklich darauf achten, dass alle Diskussionen in der Öffentlichkeit unter gleichberechtigten Personen stattfinden. Und obwohl man mir jetzt unterstellen könnte, hey, Moment, aber gerade hast du noch gesagt, dass die Legislative da auch mitmachen darf, die sind doch eindeutigerweise haben die auch mehr Rechte und so. Schon, aber die Legislative ist halt einfach im Wesentlichen Volksvertretung. Und zwar, weil wir das so festgestellt haben. Ja, weil wir gesagt haben, unsere Legislative sind Parlamente, die werden rekrutieren sich aus dem deutschen Volk und werden von Deutschen gewählt. Dementsprechend so ist das einfach eine Unterkategorie von die Bevölkerung. So. Das bedeutet, die werden unter Gleichberechtigten geführt. Das bedeutet, und das schließt ganz eindeutig die Exekutive aus, die sind ganz bewusst nicht gleichberechtigt. Die haben mehr Rechte als der Rest von uns.
Sonderrechte.
Ja, die geben wir denen. Die geben wir denen, weil, keine Ahnung, weil die zum Beispiel Knüppel schwingen dürfen, weil die Waffen tragen dürfen und weil die Leute wegsperren dürfen. So,
das weil wir Autoritäten brauchen, damit eine Gesellschaft funktioniert, damit genau. Wir jemanden haben, an den wir uns orientieren können.
Genau, so. Und, aus diesem Grund jedenfalls, die haben da nicht mitzumachen, vor allem in ihrer Funktion nicht. Und wenn ich sage, du kannst den Bundeskanzler nicht von der Person trennen, dann hängt das viel auch damit zusammen, dass natürlich Olaf Scholz einfach eine sehr bekannte Person ist. Ich denke, dass das bis zu einem gewissen Grad, ich habe da auch, also wir haben da auch mit zum Beispiel Kevin Kommer, der bei der Bundeswehr ist, zum Beispiel immer mal drüber geredet, wie geht das eigentlich, wie kann man denn Soldat sein und gleichzeitig Privatperson, ne, und so weiter. Das geht schon. Ja, also das geht bis zu einem gewissen Grad halt eben einfach. Natürlich muss das beides, also ist, beide deine Persönlichkeiten müssen sich weiterhin auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Das ist dann schon so. Also auch wenn du jetzt Polizist bist zum Beispiel, ja, Polizistin, Soldatin oder Soldat jedenfalls. Das schon, aber ansonsten kann man das schon zu gewisser, also in gewissem Maße voneinander trennen. Je weniger öffentlich du bist, desto besser eigentlich. Ja, so, denn wenn du einmal, weiß ich nicht, der Chief of Staffs, ich glaube, das heißt bei den Dings Generalinspekteur, müsste ein Mann sein gerade, jedenfalls, wenn du also Generalinspekteur bist bei der Bundeswehr, ist das ein komplett anderer Schnack. So, dann hast du diese Freiheiten weniger. Ja, dann kannst du immer noch auch eine Privatmeinung haben, aber wir wissen von, ich weiß nicht mehr, Admirälen oder sowas, die auf irgendeiner Tagung in Japan gesagt haben, ja, also Ukraine muss ich jetzt mal damit abfinden, dass die Krim jetzt einfach mal verloren ist. Ist halt jetzt so, kann man nichts mehr machen. Und die daraufhin dann beurlaubt und aus dem aktiven Dienst entfernt wurden. Ja, so. War vielleicht auch eine total private Meinung, die er so auf so einer Tagung halt mal gesagt hat, der Gute. So, aber das ist halt also einfach festzuhalten. So, und deswegen, Diskurse müssen unter Gleichberechtigten stattfinden und müssen, und es muss ein Umfeld geschaffen werden, in dem auch protestiert werden darf. Und Protestaktionen müssen stören. Das haben wir, um mal eine andere sehr famose Leistung zu nehmen, unter anderem auch bei Fridays for Future damals gesehen. Der Grund für den aus meiner Perspektive sehr großen Erfolg von Fridays for Future war, dass es gestört hat, dass junge Menschen, Kinder, gemeinhin genannt, aber auch Jugendliche, nicht mehr zur Schule gegangen sind. Das hat die Leute genervt. Und übrigens ist es ganz genau genommen auch illegal. Ja, gibt nämlich eine Schulpflicht. Die müssen eigentlich zur Schule. Sind es aber nicht gegangen. Ist eigentlich illegal. Ja, so. Und wir wissen heute, dass es da viele LehrerInnen gab, die da so wenig mit einverstanden waren, dass die dann denen ganz fiese, schlechte Noten aufgeschrieben haben. Ja, und da versucht haben, deren Schullaufbahn negativ zu beeinflussen. Ich hoffe, sie haben es nicht geschafft, ich habe es aber nicht mehr verfolgt. Aber ich will einfach sagen, diese Protestaktionen sind einfach wichtig. Sie gehören mit dazu. Und nur weil wir sagen, ja, aber wir müssen Regeln haben und bitte meldet doch eure Demonstrationen an. Ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, der Hauptgrund, weswegen wir Demonstrationen anmelden, ist nicht, damit es keinen stört, sondern das ist, damit wir dafür Sicherheit sorgen können. Das ist der Hauptgrund. Versteht ihr? Also es geht ganz viel darum, dass, oh, du willst mit 23.000 Leuten einfach in die Innenstadt kommen? Da muss aber ein Sicherheitskonzept vorliegen, weil 23.000 Leute sind echt viele Leute. So, und natürlich kann man jetzt sagen, hä, Moment mal, aber wenn zwei Leute sich auf eine Straße setzen, ist doch auch gefährlich. Ja, natürlich, ist auch gefährlich. Und deswegen setzen sich meistens auch nicht einfach nur zwei Leute auf der Straße, sondern da hast du noch dann drei weitere, die dann nochmal Warnungen aufstellen und sich dann nochmal mit dicken Warnwesten auch nochmal zusätzlich da hinstellen, damit ganz klar gesehen wird, dass da ein paar Leute sitzen. Und die Leute, die da sitzen, sind nur dafür da, damit die dann erscheinende Polizei es ein bisschen schwerer hat, die wegzumachen, weil nämlich die Leute, die sich vorne hinstellen und die Autos versuchen aufzuhalten und denen zu sagen, hey, da sitzen Leute, die haben sich festgeklebt auf der Straße, die können einfach weggetragen werden oder den sagst du halt, bitte geh mal da vorne hin und dann sagt er, nein, mache ich nicht und dann packst du den oder die unter die Arme und trägst den halt weg. Und wenn die sich festkleben, dann kannst du dich einfach da losreißen, sondern musst halt eben warten, bis der Kleber da aufgetaut ist. Das dauert 5 Minuten oder sowas und dann geht's weiter. So. Und das ist es. Und dafür werden aber Demos angemeldet, um Leute zu beschützen. Nicht, um es euch so angenehm wie möglich zu machen, das zu ignorieren. Das ist nicht der Sinn von einem Protest. Genau, also, und das sind jedenfalls das ist mein Wort zum Sonntag und du darfst auch noch gerne ein Fazit sagen.
Und einer ist übrigens nicht angeklebt, damit eine Rettungsgasse gebildet werden, damit Notfallfahrzeuge durchgelassen werden können.
Ja.
Das ist der letzten Generation nämlich sehr wichtig und auch, um das nochmal kurz festzuhalten, es gibt mittlerweile auch ein ganz amtliches Urteil, dass der Tod der einen Radfahrerin in Berlin nicht daran festzumachen war, dass dies eine Notfallfahrzeug aufgrund des Protests der letzten Generation nicht durchgekommen ist. So. Was ich noch sehr wichtig mitzunehmen finde, ist bei dieser ganzen Diskussion, die auch wir hier heute wirklich vor allem mit Fokus auf den Protest, die Form des Protestes und die Reaktion darauf geführt haben, dass wir dabei nicht aus den Augen verlieren. Und wir haben es auch, wir haben das auch hin und wieder angesprochen, was das Ziel des Protestes ist. Und dass wir auch ganz stark den Protest daran bewerten. Das ist der Grund, weshalb ich jemand bin, der die letzte Generation unterstützt und verteidigt, weil ich ihre Ziele unterstütze, weil ich ihr Ziel für absolut notwendig halte. Und das ist auch, was bei anderen Protestorganisationen man immer im Auge behalten sollte. Ist das Ziel ein gerechtfertigtes? Ist das Ziel ein derart gerechtfertigtes, dass es die Form des Protestes rechtfertigt? Das ist auch die Stelle, wo ich sage, ja, da könnt ihr durchaus zu völlig anderen Ergebnissen kommen als ich. Ich halte dieses Ziel für absolut gerechtfertigt und auch für die Form des Protests rechtfertigend. Tatsächlich, mir wäre es lieber, die würden nicht protestieren, beziehungsweise mir wäre es lieber, sie würden nicht protestieren müssen. Also mir wäre es lieber, die Ursache hätte sich mittlerweile erledigt oder wäre gar nicht erst entstanden. Oder jetzt allmählich würde endlich mal auch die Politik entsprechend reagieren und es wären keine weiteren Proteste notwendig. Dann hätte die letzte Generation ja auf voller Linie gewonnen. Ist mir auch klar, dass viele Leute sich bei sowas vorstellen, ach, kann man da nicht irgendwie wenigstens eine Kompromisslösung machen? Nein, die Zeit der Kompromisse ist vorbei und deswegen macht die letzte Generation das so kompromisslos. Und genau diese Form von Kompromisslosigkeit ist es, was jetzt gerade halt im Diskurs delegitimiert wird.
Ich habe eine Frage dazu, ist sehr wichtig. Ja. Erklär bitte auch, warum die Zeit für Kompromisse vorbei ist.
Weil wir das 1,5-Grad-Ziel nicht halten werden, weil wir auch darüber hinaus auf eine deutlich weitere Erwärmung hinsteuern und einfach nicht absehbar ist, was dann passiert. Wir haben gerade erfahren, dass das Sommereis in der Arktis sehr viel schneller abschmilzt, als jegliche Klimamodelle bisher prophezeit haben. Wenn das weg ist, das ist ein Kipppunkt. Was danach kommt, können wir nicht richtig sagen. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach sehr, sehr heiß werden in Europa. Und es wird halt, du hast es am Anfang schon gesagt, es wird halt so heiß werden, dass wir mit sehr viel mehr Hitzetoten jedes Jahr rechnen müssen. Es könnte sein, dass einzelne Gebiete in Europa nicht mehr bewohnbar sein werden. Das ist die Realität, der wir jetzt gegenüberstehen. Das ist nicht mehr abzuwenden. Das wird kommen. Möglicherweise nicht so dramatisch, wie ich gesagt habe. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau, aber möglicherweise sogar noch viel dramatischer, als ich gesagt habe. Und deswegen, auch wenn man sagt, Deutschland ist doch nur so ein kleines Land, ist ja irgendwie nur für 2% der globalen Ausstöße verantwortlich. Deutschland ist Exportweltmeister. Wenn Deutschland sagt, wir machen jetzt keine Verbrennermotoren mehr, wir setzen jetzt voll auf super komplizierte, neuartige Elektromotoren, weil Argument gegen Elektromotoren ist immer, ach, die sind so einfach, die kann jeder machen. Ja, dann müssen wir halt irgendwie die besten machen, die so niemand nachmachen kann. Das würde enorm weltweit Ausstoß senken. Was glaubt ihr, wo überall deutsche Autos gefahren werden? Und zwar nicht nur in Deutschland produzierte, sondern auch in Deutschland entworfene. Ein Kumpel von mir arbeitet für Mercedes, der hat regelmäßig mit Fabriken in Mexiko zu tun. Also das können wir hier in Deutschland auch mit deutschen Gesetzen, vor allem wenn Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte weltweit. Wenn du deine Sachen in Deutschland nicht mehr verkaufen kannst, weil die irgendwie nicht den Klimaschutzstandards entsprechen, die bei uns aber halt Gesetz sind, dann änderst du gerne auch mal dein Produkt, auch international. Und auf einmal hast du viel bessere Klimaschutzstandards. Das sind alles Sachen, die können wir real erreichen, auch hier aus dem angeblich so unbedeutsamen kleinen Deutschland heraus. Und dafür sollten und müssen wir eigentlich eintreten. Die letzte Generation macht das. Und deswegen halte ich es für einen absolut falschen Weg, denen ihre Legitimation abzustreiten, sondern viel eher sollte man wirklich auf ihre Ziele eingehen und sehen, dass wir möglichst schnell in eine Richtung kommen, wo diese Art des Umweltschutzes politisch wieder denkbar und möglich wird und auch umgesetzt wird. So, das war mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ihr hört das hier an einem Samstag, denn dann ist morgen Sonntag.
Habt ihr auch gerade das Gefühl, dass alles, was Quink gesagt hat, das ihr schon tausendmal gehört habt? Ich habe das Gefühl, also ich habe auch schon hier irgendwie das Eis, Grönland, das wird dann von unten auch warm und dann schmilzt es noch schneller und so weiter, bla bla bla. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr das alles irgendwie schon mal gehört habt? Das ist der Grund, weswegen wir die letzte Generation brauchen und weswegen wir diesen Protest brauchen, weil nicht etwa jetzt nicht mehr die Zeit ist und weil wir sonst irgendein 1,5 Grad Ziel, bla bla bla. Habt ihr auch alles schon mal gehört? Der Grund ist, alles, was klug ist, ist gesagt. Was klug ist, ist gesagt. Ihr könnt, wenn ihr die klugen Argumente hören wollt, könnt ihr, und das ist, meine ich jetzt ernst, ich bin kein Mensch für Educate Yourself. Wenn ihr irgendwas Kluges hören wollt, dann hört doch einfach die letzten 20 Jahre, wie Leute euch erklären, was dann alles passieren wird, was alles eingetroffen ist, was alles noch schlimmer war. Die klugen Sachen sind gesagt, die nerven alle, weil jeder es weiß. Alle wissen das. Und die letzte Generation ist das Einzige, was die Leute noch interessiert. Die Leute interessiert es nicht, weil die letzte Generation was völlig Neuartiges sagt, was noch keiner wusste, sondern weil sie sich festkleben. Weil das nervt die Leute. Was die Leute auch nervt, ist ihre Machtlosigkeit, weil sie nämlich das Gefühl haben, nichts tun zu können. Die würden total gerne verhindern, dass es dem Planeten voll Kacke geht, dass der unbewohnbar ist für ihre Kinder, Enkelkinder etc. Aber sie sehen nicht wie. Aber wie, das haben wir festgestellt. Das wissen wir alles. Die Wissenschaft ist da. Wir müssen nur noch jemanden haben, der es umsetzt. Und deswegen machen wir die letzte Generation. Weil ohne Sichtbarkeit des Themas wird es ignoriert und dann werden irgendwelche anderen Policies gemacht und dann ist es halt zu spät. Das ist der Grund. Darum brauchen wir die letzte Generation, vor allem aber innovative Protestformen. Und die können nicht kriminalisiert werden. Und deswegen wünschen wir euch jetzt, dass ihr möglichst weit weg seid von irgendwelchen kriminellen Machenschaften. Und wir wünschen euch auch, dass ihr ein tolles Leben habt und dass ihr dann ganz bald wieder zuhört, wenn wir vielleicht noch einmal einen Podcast aufnehmen und natürlich auch mal wieder welche veröffentlichen. Das werden wir dann ja sehen. Also, bis dann.
Wir versprechen nichts.
Tschüss.
Tschüss. Hast du gehört, Greta Thunberg hat jetzt ihre Schulstreiks beendet.
Ah, Das ist ja schrecklich. Warum? Ja. Weil sie nicht mehr zur Schule geht?
Richtig, weil sie Abi gemacht hat und wie auch immer man das in Schweden nennt.
Na sowas, ja.
Deswegen hat sie gesagt, ja, technisch sind die Schulstreiks jetzt vorbei, weil was soll ich denn noch bestreiken?
Ja, naja. Tja, nun, was, ja.
Aber sie wird weiter protestieren, ja.
Auch sehr gut. Ja, finde ich top. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was also Greta Thunberg noch alles hervorbringen wird. Und toller Lebenslauf soweit, muss ich sagen.
Ja, ich rechne in einem der nächsten Jahre mit Friedensnobelpreis.
Ja, ich bin gespannt. Also verdient wär's. Ich hoffe aber dann, dass es nicht wieder Entschuldigung, wenn ich das so sage, billiger Friedensnobelpreis ist, den sich ja mit Leuten teilen muss. Weil ehrlich gesagt hat sie einen für sich verdient. Also, Leute, ciao, ciao.
Oder so einer wie Obama, der den einfach gekriegt hat, weil er nicht George W. Bush war.
Herzlichen Glückwunsch. Du bist nicht George W. Tschüss.
Sind wir raus?